geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Ihr hört den Mitschnitt einer Veranstaltung vom 10. Juli 2019. Dr. Noah K. spricht auf Einladung der Gruppe Decolonize Erfurt über kolonialen Rassismus, die Produktion und Aneignung der anderen in den Städten Europas.
Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung mit Noah H. Mein Name ist Urs Lindner. Ich engagiere mich in der Initiative Decolonize Erfurt. Bevor ich Noah H. vorstelle, möchte ich kurz etwas zum Kontext und zur Idee der heutigen Veranstaltung sagen. Vor knapp 4 Monaten saßen wir hier mit Tahir Della und Jovita dos Santos Pinto zusammen, um die Ausstellung Kolonialismus in Erfurt 1503 bis heute zu eröffnen. Davor fand am selben Tag der erste dekoloniale Stadtrundgang in Erfurt statt mit über 100 Teilnehmenden. Seitdem haben wir 6 weitere Stadtrundgänge abgehalten, den letzten gestern und zum zweiten Mal auf Englisch. Ich will jetzt nicht alle unsere weiteren Aktivitäten der letzten 4 Monate auflisten, sondern nur noch ganz kurz ein paar erwähnen. In der Thüringer Allgemeinen gab es eine Kontroverse mit dem Lokalhistoriker Steffen Rassloff über den adäquaten Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und Gegenwart Erfurts. Wir haben auch begonnen, unsere Website mit inhaltlichen Beiträgen zu bestücken. Darunter ist ein Artikel von Charlotte Höß zur Erfurter Südseesammlung, der sich aus der Perspektive der heutigen Forschung kritisch mit der von Wilhelm Knappe zusammengetragenen Sammlung auseinandersetzt. Demnächst wird es auch einen Artikel dort geben des Südafrika-Historikers Douglas Booth zum Erfurter Burenhaus, der den Entstehungskontext der südafrikanischen Apartheid nach Erfurt bringt und zeigt, wie krass die erinnerungspolitische Botschaft dieses Hauses eigentlich ist. Last but not least haben wir auch ein Gespräch mit der Stadt begonnen. Ein erstes Ergebnis davon ist, dass endlich die Human Remains, die sich in der Südseesammlung befinden, also die menschlichen Überreste in Form von Schädeln, Knochen, Haut und Haaren katalogisiert werden. Mit all diesen Aktivitäten verfolgen wir das Ziel, koloniale Spuren und Kontinuitäten in Erfurt aufzuarbeiten. Was heißt das? Zum einen geht es um die Frage, was ein angemessener Umgang mit Objekten ist, die aus der Kolonialzeit stammen oder in der Kolonialzeit nach Erfurt gekommen sind. Das sind die Spuren, zum Beispiel das Burenhaus oder auch die Südseesammlung. Zum anderen geht es um die Frage, wie der Kolonialismus in die Gegenwart und unseren Alltag hineinwirkt. Das sind die Kontinuitäten. Aus unserer Perspektive gibt es vor allem 2 gigantische Erblasten des Kolonialismus. Das ist zum einen die globale Ungleichheit, zum anderen der Rassismus. Die heutige globale Ungleichheit ist eine ökonomische und politische Konsequenz der kolonialen Eroberung und Ausplünderung der Welt. Der moderne Rassismus ist als Klassifikations- und Rechtfertigungssystem der kolonialen Ausbeutung entstanden. Heute, das heißt nach der formellen Dekolonisierung, existiert er fort als verselbstständigtes Sinn- und Gewaltverhältnis. In Erfurt prägte Rassismus den Alltag, auch wenn das die meisten weißen Bewohnerinnen der Stadt nicht gerne hören. In Erfurt fand auch 1975 die erste pogromartige Hetzjagd in Deutschland nach 1945 statt, in der ein Mob aus mehreren 100 Deutschen algerische Vertragsarbeiter durch die Straßen jagte. Unser Take ist hier zu betonen, dass dieser Rassismus koloniale Wurzeln hat und koloniale Stereotype reproduziert. Siehe zum Beispiel die Apotheke in der Schlösserstraße oder die Praxis des Blackfacing, die auch auf Erfurter Bühnen zu finden ist. Von der heutigen Veranstaltung mit Noah H. erhoffen wir uns zu diesen Fragen einen Input, der theoretische Reflexion mit Erfahrungen des dekolonialen Aktivismus verbindet. Noah ist Nachwuchsforschungsgruppenleiterin am Institut für Integrationsstudien der TU Dresden. Sie hat Landschaftsplanung studiert und in Architektur promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind, zitiere von der Website, Stadt und Migration, rassismuskritische und dekoloniale Stadtforschung, postkoloniale Stadtforschung, Stadt und Diaspora, asiatische Diaspora, Politiken des öffentlichen Raumes, urbane Informalität, Erinnerungspraxis und Politik, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik. Von ihren vielen Publikationen möchte ich nur zwei erwähnen. 2017 mit Herausgeberinnenschaft des Bandes Decolonize the City, erschienen bei Unrast Verlag in Münster, und 2016 eine Monographie über Straßenhandel in Berlin, erschienen im Transkript Verlag. Noah war auch an einem Projekt zur postkolonialen Kartografie Berlins beteiligt, und in Anbetracht all dieser Credentials denke ich, dass sie eigentlich die perfekte Referentin für uns ist. Bevor Noah jetzt mit ihrem Vortrag beginnt, möchte ich noch kurz den beiden Kooperationspartnerinnen und Sponsorinnen der heutigen Veranstaltung danken. Zum einen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen, zum anderen dem LAP, dem lokalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt. Mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung machen wir zusammen auch unsere nächste Veranstaltung am 23.09. in der kleinen Synagoge. Dort wird der südafrikanische Sozialwissenschaftler Steve Robbins sein Buch vorstellen, das den Titel trägt »Briefe aus Stein von Nazi-Deutschland nach Südafrika«. Ja, nochmal vielen Dank, dass alle erschienen sind. The floor is up to you, Noah.
Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Vorstellung. Mein Titel heute ist »Kolonialer Rassismus, die Produktion und Aneignung der Anderen«. Generell ist es so, dass ich eigentlich nach den Vorträgen die Diskussion danach am spannendsten finde. Also, wenn Sie Verständnisfragen haben, gerne schon gleich rein. Ansonsten hoffe ich, dass wir noch genug Zeit haben, zum Diskutieren, Fragen zu stellen. Ich sehe zu, dass ich auch nicht so wahnsinnig lange rede. Also das wird jetzt hier kein 90-Minuten-Vortrag, sondern ich hoffe so 40 Minuten, 45 um den Dreh. Und ich denke, wir werden viele offene Fragen am Ende haben, weil es schon eine komplexe Geschichte. Also ich finde immer, ich könnte noch viel mehr sagen und versuche es aber mal durchzugehen. Es sind drei große Teile, die ich mitgebracht habe. Der erste Teil ist überschrieben mit verkörpertes Wissen ethnologischen Museen, also ein Produktionsort oder eine Infrastruktur dessen, wo die anderen, wer damit gemeint ist, werde ich gleich erklären, sich das anzuschauen. So ein bisschen ins Material zu gehen, wo ist was wie, und dann auch nochmal die Frage Rassismus, was verstehen wir darunter? Es gibt unglaublich viele Definitionen dazu und werde so ein bisschen durchgehen, was auch der Rassismusbegriff ist, mit dem ich hier arbeite und der auch, denke ich, eigentlich zum Verständnis heutiger Gesellschaften und zur Relevanz von Rassismus und wie der sich produziert und reproduziert ist. Wichtig? Dann der zweite Teil zu kolonialer Affirmation in und durch Stadt. Das ist die Verbindung zwischen Rassismuskritik und Theorie und meiner Stadtforschung, weil die These, mit der ich arbeite, dass Rassismus auch durch Stadt, wie sie organisiert ist, wer wo wie lebt, welches Wissen, wie es repräsentiert wird, reproduziert wird. Das heißt, zum einen muss ich fragen, was ist Stadt und wie ist das gemeint? Und da werde ich mich auf so ein paar Stadtentwicklungsprojekte beziehen, die vor allen Dingen seit 1989 in Europa zu sehen sind, die ich als koloniale Affirmationen bezeichne. Und dann zum Ende nochmal, was ist Kolonialismus und dekoloniale Theorie? Ich werde jetzt keine große Einführung in die ganzen Theoriedebatten machen, aber mich explizit nochmal auf die dekoloniale Theorie beziehen und im Ausblick auch nochmal auf das Projekt Bezug nehmen zu den postkolonialen Kartieren. Das war ist ein Beispiel aus der Lehre. Und zum Stadtdekolonisieren. Was kann das sein? Wie ist es vielleicht möglich? Und ein bisschen auch aus anderen aktivistischen Zusammenhängen berichten. Zur Produktion der anderen in europäischen Städten. Wie ich schon gesagt habe, die ethnologischen Museen begreife ich als Infrastrukturen des Kolonialismus. Und damit geht auch einher, dass ich sie als solche bezeichne, die noch vorhanden sind. Also ethnologische Museen gibt es in Berlin, Amsterdam, in Frankreich, in allen großen europäischen Städten. Und sie sind ein Teil der Gegenwart. Das heißt, ich gehe auch mittlerweile dazu über, nicht mehr von kolonialen Spuren zu sprechen und auch nicht mehr von kolonialen Erben, sondern wir müssen eigentlich von einem kolonialen Vermächtnis sprechen. Weil das ist nicht wenig, wenn wir uns genauer betrachten, worum es geht. Diese ethnologischen Sammlungen gibt es schon sehr lange. Sie sind eben im Kontext des europäischen Kolonialismus entstanden. Das waren vor allen Dingen europäische Anthropologen, die in die Welt zogen und auf einer bestimmten Annahme von Menschengruppen und Zivilisationen Gegenstände und nicht nur Gegenstände, sondern auch eben, wie wir es vorhin gehört haben, Human Remains, also menschliche Gebeine zu sammeln und dort auszustellen. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein Poster. Das ist ein Poster aus der Kampagne Nor Humboldt 21 aus Berlin. Kennt jemand da, was dort abgebildet ist? Wer weiß, was das ist? Genau, es ist eine Benin-Bronze. Die ist Anfang des 20. Jahrhunderts von Briten geraubt worden. Das ist ein eindeutiger Fall von Raubkunst. Also da ist gar nichts zu debattieren. Davon gibt es relativ viele. In Sachsen gibt es einige, die in den Beständen europäischer Sammlungen sind. Und ist sozusagen das ist die wichtigste Rückgabeforderung aus afrikanischer Perspektive, die bis heute noch nicht zurückgegeben worden sind, obwohl das eine ganz eindeutige Sachlage ist, wer die wann wie weggeschleppt, geraubt hat und die dann in Europa verkauft worden sind, um eben auch militärische Kosten der Briten dort sozusagen Einnahmen zu generieren. Und wie daneben steht, schon Beutekunst betrachtet. Das heißt, das ist ein sehr exemplarisches Beispiel für auch den Unrechtskontext der europäischen Sammlungen, woher sie gekommen sind, wie sie nach Europa gekommen sind. Und wer das ein Stück weit verfolgt hat, gerade um das Humboldt-Forum, befinden wir uns derzeit eigentlich in einer sehr spannenden Zeit, weil nämlich das Verständnis, dass die Inhalte in den Sammlungen möglicherweise und doch sehr wahrscheinlich unrechtmäßig in diese Sammlungen gekommen sind. Es hat ein Papier gegeben von der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und Felvin Saar, einem afrikanischen Ökonomen. Und die haben die Beweislast umgedreht und haben gesagt, Europa muss beweisen, dass sie rechtmäßig hergekommen sind. Bisher war die Annahme, die Länder, die Originalländer, die Herkunftsländer müssen das beweisen. Und sie haben jetzt, das Papier ist letztes Jahr veröffentlicht worden, drehen die ganze Argumentation um. Deswegen ist eigentlich in allen europäischen ethnologischen Museen derzeit eine ganz große Debatte. Die Provenienzforschung, da wird gerade sehr viel Geld investiert von Seiten der DFG, Forschung zu betreiben, zu verstehen, wo kommen die einzelnen Objekte her. Also es gibt eine große Unruhe. Und ich denke, ein Teil dieser Unruhe ist auch hier in Erfurt angekommen. Deswegen sind wir nämlich auch heute hier zusammengekommen. Das heißt, das, was Sie jetzt gerade hier in dieser Stadt diskutieren, ist auch Teil eines größeren globalen Zusammenhangs, sich auch in Europa nochmal mit den kolonialen Vermächtnissen auseinanderzusetzen. Worauf basiert denn eigentlich das Wissen, was dort ausgestellt wird? Ich habe ja eine Karte mitgebracht, eine sogenannte ethnografische Karte von 1885. Zum einen sehen Sie schon diese farblichen Markierungen. Der afrikanische Kontinent liegt man nicht mitten in der Karte, sondern links. Da ist es dann so dunkelbraun. Und dann geht es über Europa nach Asien zur rechten Seite. Wenn man das jetzt lesen könnte, dann sieht man auf der Karte, dass diesen bestimmten Geografien bestimmte sogenannte Menschenrassen zugeordnet wurde. Und das ist das, was sozusagen das Erbe des Kolonialismus ist, eine Naturalisierung von Differenz, also überhaupt eine Unterscheidung zu treffen. Es gibt irgendwie unterschiedliche Menschengruppen, die können wir aufgrund von äußeren Merkmalen definieren und diese geografisch zuzuordnen. Und noch weiter eine Hierarchie zu bilden. Auf der Spitze sind weiße europäische Männer, Dann dazwischen gibt es gelbhäutige asiatische Menschen, rothäutige Indigene und sozusagen auf dieser Pyramide, wenn man das als Pyramide denkt, afrikanische Menschen. Und im Zuge auch einer Geografie, also überhaupt die Welt zu erkunden, zu erobern, Karten zu erstellen und gleichzeitig den Zusammenhang herzustellen zwischen Menschengruppen und Geografien, ist die Ethnologie entstanden, aber auch das Fach der Geografie, also auch diese Disziplinen sind im kolonialen Kontext entstanden. Und auf der Annahme wurde Wissen gesammelt und wird in den ethnologischen Sammlungen dargestellt. Also wenn Sie in eine ethnologische Sammlung gehen, dann ist es meistens nach Kontinenten organisiert. Dort ist Afrika, Asien und dann gibt es eben die ganze Darstellung von traditionell kultureller Kleidung, Ritualobjekten und so weiter. Und in Berlin, das ist eine der größten ethnologischen Sammlungen, was Sie in der Sammlung sehen, ist ungefähr 1% dessen, was Berlin besitzt oder was die Stiftung Preußischer Kultur besitzt. Das heißt, es sind massig an Objekten in Kisten und Kartons und die sind bis heute noch nicht katalogisiert. Das heißt, man weiß bis heute noch gar nicht, was da eigentlich alles drin ist, was aus einer afrikanischen Perspektive schwierig ist, Rückgabeforderungen zu stellen, weil man gar nicht weiß, wo das irgendwie ist und das Wissen nicht zugänglich gemacht wird. Das ist sozusagen auch eine Forderung, dass mindestens diese Sachen katalogisiert werden und auch zugänglich gemacht werden, dass man weiß, was da eigentlich in den Kisten ist. Ich habe jetzt hier eine Installation mitgebracht aus dem Tropenmuseum. Das ist aufgenommen im Mai 2014. Das ist aber eine Dauerinstallation. Das Tropenmuseum, ich weiß nicht, wer von Ihnen ist schon mal in Amsterdam gewesen? In Amsterdam ist so eine ganz wunderbare europäische koloniale Stadt. Also es gibt das Tropenmuseum. Das ist das, was wir jetzt in Berlin bauen mit dem Humboldt-Forum. Also da sind wir sozusagen eigentlich ein bisschen spät, da sind die Niederländer schon viel weiter. Es ist im Namen angelegt. In Amsterdam gibt es die Afrikaanse Buurt. Das ist das, was hinlänglich bekannt ist als afrikanisches Viertel. Das gibt es auch in Brüssel, in Paris gibt es das auch. Und weil das niederländische Imperium doch sehr groß Richtung Westen und Osten hineinlangte, gibt es dann noch in Amsterdam die indische Buurt, also was heute Indonesien ist. Insofern, wenn Sie nur die Karte von Amsterdam studieren, können Sie eigentlich schon die ganze Kolonialgeschichte herauslesen, weil die per Straßennamen in Vierteln und Straßennamen ja eingeflossen ist und auch repräsentiert wird. Es gibt dann so etwas absurde Situationen, dass in der Afrikaanse Buurt gibt es dann die Transvaalstraat, also wo es dann direkten Bezug auf die Apartheid gibt und daneben gibt es dann Steve Biko Plain. Wobei der Steve Biko Plain, den gibt es auch noch nicht so lange. Aber daran sieht man schon, wer wann welche Straßennamen gegeben hat und wie diese dazu gekommen sind. Diese Installation ist sozusagen eine kritische Intervention im Museum. Das Museum ist relativ klassisch. Eine Etage für den afrikanischen, dann eine andere Etage für den asiatischen Kontinent. Die Figur, die Sie da links sehen, ist ein weißer Mann. Das ist sozusagen der klassische Anthropologe, der zu Zeiten des Kolonialismus in die Kolonien ging. Also es waren eher Männer aus Europa, die dorthin zogen. Deswegen ist er so aufgestellt mit der Kamera und gegenüber dieses Bild von primitiven Völkern, also dort auf dem Schiff, wie sie fotografiert werden. Also es wurde viel fotografiert. Und das, was man hier sieht, das waren die Instrumentarien, mit denen gearbeitet wurde. Also hier, das sind Augenfarbtafeln. Dann haben wir hier Vermessungswerkzeug, um Kinn, Körper, Nase, keine Ahnung zu vermessen. Hier gibt es dann Hautfarbentafeln, Haarfarbentafeln. Also das Ganze, um irgendwie aufgrund einer äußeren Erscheinung festlegen zu können, welche Rasse, Gruppe zu definieren ist. Wenn Sie die Ausstellung in Dresden gesehen haben im Hygienemuseum zur Erfindung von Menschenrassen, dann werden Sie teilweise diese Instrumentarien auch gesehen haben. Das ist sozusagen auch der Erfindungsmoment von Rasse und die Überlegung, dass es halt eine Hierarchisierung gibt, ist das, was ich als Rassifizierung und das Erbe ist Rassismus. Dann, was auch jetzt ein Beispiel aus Amsterdam ist, hier ist ein Poster zu einer Ausstellung, die es dort gegeben hat, Swit en Wart, was ein Wortspiel ist mit Wit für weiß und Zwart für schwarz. weil in den Niederlanden es eine heiße Debatte um Sinterklaas gab. Also die Sinterklaas und die der Zwarte Piet. Also diese, also wir kennen das ja so ein bisschen, den Nikolaus und Knecht Ruprecht, das ist sozusagen hier in Deutschland eher der Kontext, und in den Niederlanden, wenn Sie das kennen, gibt es in jeder niederländischen Stadt, fährt der Kahn ein, der Nikolaus steigt vom Boot in die Stadt, dann gibt es eine Promenade und dieser Nikolaus wird begleitet von, also nicht einer schwarz angemalten Person, sondern von 20, 30, also vielen, mit hier so Afro-Perücke, dicken, fetten, bunten, also roter Lippe, schwarz angemalt. Also das, was als Blackfacing bezeichnet wird. Also für Leute, die aus USA kommen oder UK, 6. Dezember in Niederlanden sind jedes Mal ziemlich geflasht und erschrocken, was da passiert. Ich habe Verwandtschaft in den Niederlanden, ich kenne das auch, auf Geschenkpapier, überall sind diese Blackfacing-Bilder, das ist überall zu sehen im Fernsehen, auf Geschenkpapier, auf Geschenken in der Stadt und so weiter. Das ist der Tag, wo alle Kinder ihre Geschenke kriegen, also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Feiertag in den Niederlanden. Hier ist es ja eher so Weihnachten, da kommen die Geschenke, für die Kinder ist der 6. Dezember wichtig. Und die schwarze Community, da gab es einen jungen Mann, der hatte ein T-Shirt, der ist bei einer so einer Promenade auf die Straße gegangen und hatte auf seinem T-Shirt stehen, Zwarte Piet ist Rassisme. Also Schwarze Piet, diese Darstellung, das ist Rassismus. Daraufhin ist die Person festgenommen worden, sie ist auf den Boden geworfen worden, das ist gefilmt worden, das ist, wie sagt man, viral gegangen. Und das war also jetzt keine Demo. Das war nicht mal ein Poster, sondern das war ein T-Shirt mit einer Kritik daran. Und das hat zu einer heißen Debatte geführt. Das hat sich so ein bisschen verflacht. Man geht jetzt dazu über, diese Figur des Zwarten Piet ein bisschen zu verändern. Aber es hat schon auch absurde Entwicklungen genommen, dass der Amsterdamer Bürgermeister nach einer Diskussion mit verschiedenen Communities gesagt hat, okay, wir verändern die Figur des Zwarten Piet. Also das nächste Jahr, weil wir wollen die Kinder ja nicht erschrecken, wird die Figur einen Ohrring weniger tragen. Es hat Demonstrationen, also es gab von der UN, gab es ein Schreiben von einer Person, die ein Gutachten erstellt hat und gesagt hat, das ist möglicherweise, es ist eine Tradition, die eine rassistische Bilderproduktion verstärkt. Also man hat den Niederländern gesagt, das sollte man möglicherweise mal überdenken, und daraufhin hat es Demonstrationen gegeben, dass doch die Niederlande aus der UN austreten sollen. Also wer hier so ein bisschen die Kinderbuchdebatte zum N-Wort hier in Deutschland verfolgt hat, der weiß ungefähr das Kaliber, aber nochmal mehr. Also die ganzen Debatten um Pippi Langstrumpf und so weiter, wenn es um unsere alten Kindergeschichten geht, da gibt es ja ganz viele Diskussionen darum. Das ist sozusagen die Normalität in den Niederlanden. Deswegen gab es diese Ausstellung Zwit und Wart. Und da sieht man schon, also es hat was mit Kolonialismus zu tun und es hat was mit unserer Vorstellung von Menschengruppen und Rasse und Rassismus zu tun. Und was ich damit auch aufzeigen will, die koloniale Vergangenheit ist noch gar nicht so lange weg. Also an dem Beispiel sieht man gerade für die Niederlande, wie präsent das ist. Und das hier ist eine Meldung vom 23. Januar 2019. Und zwar hat man festgestellt, dass in Sachsen noch ein Schulbuch verwendet wurde, wo nämlich sogenannte Rassekreise, Negride, Europide und Mongolide Rassenkreisen, in einem Schulbuch verwendet wurde. Das ist erst vor kurzem skandalisiert worden und jetzt ist entschieden worden, das Buch soll im Schulunterricht nicht mehr verwendet werden. Ist aber noch bis Anfang diesen Jahres selbstverständlich im Unterricht verwendet worden. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Schulbuchanalysen, die es zu Afrika-Bildern in Schulbüchern gibt, verweisen. Da gibt es eine ganz große Forschung auch dazu, inwiefern die Bilder zum afrikanischen Kontinent, Bilder von Unterentwicklung, Armut und so weiter im Schulunterricht reproduziert werden. Aber das ist sozusagen ein recht krasses Beispiel, wo die direkten Bezüge zu den kolonialen rassischen Vorstellungen gemacht werden. Also das war jetzt so der Weg nochmal, einerseits, was ist Rassismus, zum anderen auch nochmal zu den ethnologischen Sammlungen, wie sie bis heute auch unser Wissen organisieren. Also ich gehe jetzt hier auch nicht darauf ein, dass es viele Ausstellungen gibt, wo es um die Indianer gibt. Also diese ganze Diskussion um indigene Völker und die wir hier in Deutschland als Indianer dann begreifen. Also da kenne ich auch diverse Ausstellungen, die das so im Titel auch tragen. Nochmal zu dem, was ist Rassismus? Ich habe die derzeitige Definition aus dem Glossar von der Bundeszentrale für politische Bildung mal mitgebracht. Auch deswegen, weil die Bundeszentrale für politische Bildung natürlich auch für Lehrer und Lehrerinnen eine wichtige Quelle ist. Und im Glossar steht, Rasse ist ein biologischer Begriff, der darauf verweist, dass es von einer Spezies oder Gattung, Klammer zum Beispiel dem Menschen, mehrere verschiedene Arten oder Rassen gibt, die sich durch vererbliche, äußerliche Merkmale unterscheiden lassen. Der, Klammer auf, politische, soziale, Klammer zu, Rassismus, nimmt diese äußerlichen Merkmale auf, überhöht sie in Bezug auf die eigene Rasse und wertet sie in Bezug auf andere Rassen ab. Er fördert damit das Überlegenheitsgefühl und erzeugt Vorurteile, Ablehnung, Feindseligkeit gegenüber anderen Rassen. Alle Formen des Rassismus übersehen bzw. leugnen, dass erstens die Spezies Mensch zwar über bestimmte erblich erworbene Anlagen verfügt, die aber immer in der politischen, sozialen, ökonomischen Umwelt geformt werden und zweitens die Unterschiede innerhalb von Rasse größer sind als Unterschiede zwischen den Rassen. Was man hier schon feststellt, ist, dass hier eigentlich der Rassebegriff überhaupt nicht in Frage gestellt wird, weil das ist eigentlich eine Erfindung oder eine Konstruktion. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt und es gibt auch keinen Bezug auf historische Vorläufer, also was das möglicherweise mit Kolonialismus zu tun hat. Und diese Definition fokussiert vor allem die interpersonelle Ebene. Also das, was, und deswegen habe ich diese Definition mitgebracht. Das Verständnis, was wir bis heute in Rassismus haben, das ist eigentlich mehr eine Frage von Vorurteilen. Das ist was, was wir persönlich haben. Wir haben irgendwie so ein komisches Gefühl und deswegen, wenn wir alle besser ausgebildet werden und wenn wir mehr voneinander kennen, dann würde auch der Rassismus weggehen. Ich glaube, partiell mag das auch stimmen. Aber wenn wir uns mit den Strukturen und auch den Institutionen befassen, werden wir feststellen, so einfach ist es dann leider nicht. Deswegen eine etwas längere Definition von Susan Arndt aus der Einführung des Buches »Wie Rassismus aus Wörtern spricht«, Kerben, das K ist in Klammern gestellt, das ist ein Wortspiel auch mit Erben, des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache, ein kritisches Nachschlagewerk. Das ist so ein dickes Buch. Das kann ich nur empfehlen, weil das auch mit Glossaren, mit verschiedensten Begriffen, auch Begriffe nochmal einführt, wovon denen wir vielleicht erstmal gar nicht denken, dass die was mit Rassismus zu tun haben. Ich werde das jetzt auch nochmal vorlesen, weil es ist ein längeres Zitat, aber es ist auch sehr komplex. Bei Rassismus handelt es sich, wie ich zusammenfassen möchte, um eine europäische Denktradition und Ideologie, die Rassen erfand, um die weiße Rasse mitsamt des Christentums als vermeintlich naturgegebene Norm zu positionieren. Das ist das, was ich vorhin mit der Karte auch nochmal aufgemacht habe. Also diese Naturalisierung von, es gibt Gruppen, die zu bestimmten Erdteilen, Geografien gehören. Eigene Ansprüche auf Herrschaft, Macht und Privilegien zu legitimieren und sie zu sichern. Diese historisch gewachsene, im Laufe der Jahrhunderte ausdifferenzierte Ideologie produzierte und produziert rassistisches Wissen, hat sich ebenso facettenreich wie wirkmächtig in Glaubensgrundsätze, Sprechhandlungen und identitäre Muster eingeschrieben und sich, unabhängig davon, ob Weiße dies anerkennen oder nicht, die Welt passfähig geformt. Rassismus gehört zweifelsohne zu den am meisten gravierenden und folgenschwersten historischen Hypotheken, mit denen sich die Welt auch im 21. Jahrhundert auseinanderzusetzen hat. Denn die symbolische Ordnung von Rasse hat sich strukturell und diskursiv in Machthierarchien und Wissensarchive eingeschrieben. Das heißt, wir sind hier nicht mehr nur auf der interpersonellen Ebene, sondern das geht schon auch noch um darum, die ganzen Fragen, was wissen wir eigentlich, was wissen wir über uns, was wissen wir über andere, wie wird uns dieses Wissen vermittelt und wo kommt das eigentlich her? Und die ethnologischen Sammlungen sind ein Baustein in Städten, uns darüber zu informieren, dass wir, die wir in Europa sind, als doch sehr privilegierte und sehr reiche Menschen, uns vorzustellen, wie alle anderen Menschen auf der Welt zu leben haben. Das ist eins davon. Und was hier auch nochmal aufgeschrieben ist, dass die weiße Rasse einerseits naturgegeben, was jetzt hier nicht nochmal explizit formuliert wurde, ist nämlich auch sozusagen die objektive und neutrale Position einzunehmen. Das ist auch das Unbehagen, wenn wir von Weißsein sprechen. Also gerade aus der kritischen Weißseinsforschung wird das nämlich angemerkt, dass eigentlich Rassifizierung nicht nur die von Rassismus Betroffenen meint, nämlich Schwarze, People of Color und so weiter. Da gibt es ja viele Begriffe, sondern auch weiße. Aber eben in einer Form, unsichtbar, unbenannt, und diejenigen haben die Möglichkeit, sich damit auseinandersetzen oder nicht. Ich kann das nicht entscheiden. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich angesprochen werde, wie ich angeguckt werde und so weiter. Und Leute, die schwarz sind und durch den öffentlichen Raum gehen, die können sich nicht dagegen oder dazu entscheiden, ob sie jetzt einem Racial Profiling unterliegen oder nicht. Und das macht einen großen Unterschied. Insofern sieht man hier schon auch, dass es historisch ein langer Prozess ist. Und dann habe ich noch eine andere Definition mitgebracht, die jetzt gar nicht auf die historischen Dimensionen eingeht. Das ist eine Definition von Ruth Wilson Gilmore, einer US-amerikanischen Geografin, die sich mit dem Gefängnisindustriekomplex in den USA befasst. Und sie hat eine sehr andere Definition. Sie schreibt, ich werde es auch nochmal ins Deutsche übersetzen, Racism specifically is a state-sanctioned or extra-legal production and exploitation of group-differentiated vulnerability to premature death. Soll heißen, Rassismus als solche ist die vom Staat sanktionierte oder extralegale Produktion und Ausbeutung einer nach Gruppen differenzierten Vulnerabilität bis hin zu einem früheren Tod. Soll heißen, es ist ein Staat und staatliches Handeln kann zum Beispiel entscheiden, dass Geflüchtete nicht direkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, sondern ein kompliziertes System dem unterliegt, wie sie überhaupt Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Und es gibt Fälle, dass Leute nicht gut versorgt werden und deswegen früher sterben. Und das wäre zum Beispiel eine Analyse, wo sie dann eben mit ihrer Definition man dann sagen kann, das ist eine Produktion von Rassismus. Und ich bringe diese Definition auch deswegen nochmal mit, weil es den Fokus darauf legt, inwiefern auch staatliches Handeln durch Institutionen, sei es durch die Polizei, Justiz, aber auch in Schule, in Verwaltung, dadurch strukturiert wird. Was bei der anderen Definition und bei der von der Bundeszentrale für politische Bildung jetzt gar nicht so im Fokus steht. Und dann zu guter Letzt, also meine letzte Rassismus-Definitionsfolie, die so ein bisschen salopp dahergeht. Da sind Kinder in der Schule gefragt worden, what do we call the science of classifying living things? Also wie benennen wir die Wissenschaft, wie wir lebende Gegenstände unterscheiden? Und ein Kind hat ihnen geschrieben, Rassismus. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was wir uns vorhin so angeguckt haben, ist diese Antwort gar nicht so abwegig. Also das war jetzt der erste Versuch, das Material Ethnologische Museen, danach die Definitionen. Das heißt, mein Rassismusbegriff ist eben sehr stark durch uns im Alltag, durch das Wissen, durch Strukturen, Institutionen und Routinen informiert. Und deswegen betrifft es uns alle, die wir hier sitzen. Egal, in welche Richtung wir das jetzt denken. Aber das betrifft uns alle. Und das ist das, was auch in meiner Forschung für mich zentral ist, inwiefern eigentlich dieses koloniale Vermächtnis Europa betrifft. Weil wir eigentlich in einem Selbstverständnis leben, also wenn es Rassismus gibt, dann gibt es das außerhalb, das ist in den USA oder das ist in Brasilien. Und Kolonialismus hat auch in den Kolonien stattgefunden, das hat aber nie in Europa stattgefunden. Aber wenn Sie sich die Arbeiten von Gloria Wecker anschauen oder von Fatima El-Tayeb, ist genau das, also dieses Selbstverständnis von Unschuld und frei davon zu sein, Europa als Kontinent der Gleichberechtigung, der Demokratie, der Toleranz schon angelegt auf der Basis, dass das nur möglich war, weil man in der Welt Kolonien hatte. Es geht sozusagen um eine sehr grundsätzliche und fundamentale Infragestellung, die ich hiermit sozusagen aufwerfe. Was heißt das für die Stadt? Wie ich schon angedeutet habe, ich werde jetzt ein paar Beispiele mitbringen zur urbanen Repräsentation nach 1989 in der Stadtentwicklungspolitik. Weil, wenn wir uns das so ein bisschen anschauen in der Geschichte, also gerade so 60er, 70er, das war die Hochphase der Entkolonisierung, der Unabhängigkeitsbewegungen, die UN wurde gegründet. Auch wenn man sich die UN-Papiere aus den Gründungsjahren anschaut, dann, also damit kann man heute sozusagen gut arbeiten. 89, sozusagen diese bipolare Weltordnung bricht zusammen. Und wir müssen schleunigst die Welt neu erfinden. Und es ist interessant, dass in diesem Kontext der Kolonialismus eine Repräsentationsfolie wird, auf die sich bezogen wird und die auch Stadtentwicklungspolitik informiert. Zum Beispiel der Klassiker, von dem Sie bestimmt alle schon mal gehört haben, der Bau des Humboldt-Forums in Berlin. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit der historischen Mitte befasst, mit dem Straßenhandel in der historischen Mitte. Wenn man sich die Planungen des Planwerk Innenstadt in Berlin anschaut, was Anfang 2000 verabschiedet wurde, also den Bau der Blockrandbebauung, dass man wieder zurückgeht in die Gründerzeitbebauung, also einen ganz spezifischen Städtebau, der eben vor der Teilung Deutschlands, vor dem Nationalsozialismus gelegen hat und sich darauf bezieht. Und dann, also Potsdamer Platz, Marlene-Dietrich-Platz, also auch so einen Bezug auf eben diese kolonialen, nostalgischen Blick Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist schon im Planwerk Innenstadt angelegt und ist dann sozusagen im Humboldt-Forum. Also ich bezeichne es immer gerne so ein bisschen als die Krone. Und was ja passiert ist, also das eine ist, und wir können jetzt auch nochmal diskutieren, warum brauchen wir im wiedervereinigten Deutschland ein Schloss? So die eine Frage, warum ausgerechnet ein preußisches Schloss? Und die politische Überlegung war damals, okay, wir wollen das jetzt nicht ganz so stark militaristisch anlegen. Wir haben ja die ethnologischen Sammlungen, die sind in der Peripherie, in Dahlem, wir bringen in die Mitte der Stadt und dann sagen wir hier Dialog der Welt, wir sind irgendwie in der Lage, uns mit allen in der Welt zu unterhalten. Auch vor dem Hintergrund, dass eigentlich das deutsche Selbstverständnis erst seit so 10 bis 5 Jahren überhaupt realisiert, dass es Kolonien hatte. Also vor 15 Jahren, wenn Sie über Kolonialismus gesprochen haben, war die normale Reaktion, Kolonien gab es nicht in Deutschland, hatten wir nicht. Und wenn, dann waren die ganz klein. Aber die Briten und die Franzosen und die Belgier und die Niederländer, die hatten aber wir nicht. Das hat sich dramatisch verändert, so in den letzten 10 bis 5 Jahren, hat auch mit dem Bau zu tun und mit der Entscheidung, die Sammlungen dorthin zu bringen. Skandalisiert wurde das von einer gut organisierten zivilgesellschaftlichen Bewegung, sowohl schwarze Bewegungen, aber auch rassismuskritische, kolonialismuskritische Bewegungen, die darauf verwiesen haben, ganz so einfach ist das mit der Geschichte nicht und mit den Sammlungen. Wir müssen doch nochmal danach fragen, war das Raubkunst oder Beutekunst? Wo kam das eigentlich her? Was ist das für eine Geschichte, die hier erzählt wurde? Und es gipfelte dann darin, dass Bénédicte Savoie, die Kunsthistorikerin, im Beirat saß und die ist vor, ich glaube, 3 Jahren aus dem Beirat ausgestiegen, weil sie hochgradig frustriert war, weil es keine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte gab und weil sie gesagt hat, mein Eindruck ist hier, mit dem Humboldt-Forum soll da Beton drüber gegossen werden, über diese Geschichte. Es gibt keine aktive Auseinandersetzung und eigentlich hängt an jedem Objekt, was dort ausgestellt wird, hängt Blut. Also sie hat nochmal das, was aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive formuliert würde, nochmal aus der Position eines Beiratsmitglieds formuliert und seitdem hat sich alles total verschoben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das großes Kino. Es ist unglaublich, was da in den letzten Jahren passiert ist, wie die Debatte sich verschoben hat. Also vor 10 bis 7 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass sich das so schnell verdrehen könnte. Aber es ist fast fertig. Das ist jetzt das Modell. Die Ausstellung sollte dieses Jahr eröffnet werden. Ich glaube, wir sind jetzt dabei, dass es teileröffnet wird oder mal heißt es auch so. Also das Unbehagen in den Kulturinstitutionen und ethnologischen Sammlungen ist angekommen und eigentlich weiß man nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Ach so, und dann noch zu dem Humboldt-Forum. Also wenn Sie sich so die Berliner Karte angucken, das ist ja nicht nur das Humboldt-Forum. Da ist die Humboldt-Universität, da ist der Humboldt-Hafen, also auch überhaupt die ganze Figur von Alexander von Humboldt, der auch eben dieses Bild des aufgeklärten Wissenschaftlers, der aber auch in einem kolonialen Kontext unterwegs wird, wird hier sehr stark affirmiert. Dann ist ein Beispiel aus Lissabon, der Parque de Nassau. Hier sehen Sie den Torre de Vasco de Gama auf dem Expo-Gelände von 1998. Vasco de Gama, das ist sozusagen der portugiesische Weltendecker, Seefahrer, der sozusagen auch, also Portugal und Spanien waren ja die frühen Kolonisatoren aus Europa, die, was wir heute als Lateinamerika bezeichnen und die Königshäuser einer kolonialen Expedition nachgingen und eben so Leute wie Vasco de Gama dort loszog. Interessanterweise eben bei der Expo, also bei der Expo 98 in Lissabon, eine wichtige Referenz. Aber nicht nur in Lissabon, sondern ein paar Jahre früher, 1992, Sevilla, gab es auch eine Expo. ich könnte jetzt nochmal ein Fass aufmachen, Weltausstellungen, also überhaupt die ganze Geschichte von Weltausstellungen, Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter. Das sind jetzt die späten der 90er. Und in Sevilla war das Motto Zeitalter der Entdeckungen, 500 Jahre Entdeckung Amerikas. Ungebrochen. Und das sind Hinweise, die ich als koloniale Affirmation bezeichne, dass eigentlich die brutale Geschichte, Ausbeutungsgeschichte, Vernichtungsgeschichte nicht benannt wird, sondern als eine Repräsentationsrhetorik, eine Bildersprache, die darauf verweist, es hat schon sehr früh globale Beziehungen gegeben, globale Verflechtungen, an denen knüpfen wir wieder an in Zeiten einer neuen Globalisierung und beziehen uns auf diese Zeit. Aber die Unrechtmäßigkeit wird nicht benannt. Das ist das eine Beispiel von Sevilla. Und das vierte Beispiel, auf das ich dann nochmal verweisen möchte, ist nämlich der Umbau der Hafen City University. Hafen City University ist in der Hafen City. Da ist ja ein Hafengelände umgebaut worden zu einem neuen Stadtentwicklungsgebiet. 1997 bis 2008. Und wenn Sie sich die Straßennamen und Platznamen von Magellan-Terrassen und Java-Platz gibt es, wo genau auf diese kolonialen Verflechtungen, weil Hamburg als Hafenstadt schon sehr früh diese Verbindungen hatte, Bezug genommen wird. Und wer sich ein bisschen mit auch so postkolonialer Erinnerungspolitik befasst, weiß auch, dass gerade in Hamburg dazu ein Forschungsinstitut eingerichtet wurde und das auch gerade auch nochmal wissenschaftlich aufgearbeitet wird, weil das auch in Hamburg heiß debattiert wird. Das heißt, diese Beispiele, das sind verschiedene Beispiele, wo auch gerade in neueren Stadtentwicklungspolitiken diese kolonialen Bezüge affirmiert werden, positiv affirmiert werden und durch eine Form von Stadtentwicklungspolitik sozusagen ein neues Bild von uns wie hier in Europa formuliert. Warum ich das jetzt nochmal mit dem Bezug auf Stadt mitbringe? Zum einen hier ein Zitat von Michael Keyes, einem britischen Soziologen. Denn obwohl die Stadt territorialisierte Regierungsmacht und soziale Organisation repräsentiert, ist sie abhängig von einem sentimentalen Selbstgefühl wie städtischer Imagination und sie setzt die Existenz eines Staates voraus, welcher über die eigenen Grenzen hinausgeht. Und dieses Zitat verweist auf die verschiedenen Bezüge von Stadt. Also das, was Sie hier in Erfurt machen, was hier passiert, ist ganz lokal. Und gleichzeitig ist es verflochten mit staatlicher Politik und globalen Bezügen. Und in diesem Zusammenhang verstehe ich Stadt. Das ist das eine. Deswegen ist es bezogen auf Repräsentationsfragen und Systeme wichtig. Und zum anderen, ich arbeite mit einem gesellschaftskritischen Raum und auch Stadtbegriff bezogen auf Henri Lefebvre, der Ihnen vielleicht bekannt ist, auch über die Parole Recht auf Stadt, weil er derjenige war, der das formuliert hat. Er hat 1978 auf Französisch, 91 übersetzt, Production of Space, und ins Deutsche wurde es dann auch noch mal 10 Jahre später übersetzt. Was er formuliert hat, ist eine Triade und ein gesellschaftskritischer Raumbegriff. Und was er eigentlich macht, ist, eine marxistische Analyse auf den Raum zu übertragen, dass er sagt, kapitalistische Gesellschaften produzieren ihren Mehrwert nicht mehr nur in der Fabrik, sondern in der Stadt. Und deswegen muss Stadt einer Verwertungslogik unterlegt werden, um Mehrwert zu generieren. Das betrifft aber alle, die in der Stadt leben. Und das heißt, die Frage ist dann, welche Interessen hat zum Beispiel lokale Politik oder Staatpolitik, wenn sie sagen, wir müssen unsere Stadt eigentlich für den globalen Markt konkurrenzfähig machen? Wie muss der öffentliche Raum aussehen? Wie muss Stadt als Standortfaktor auf dem globalen Markt produziert werden? Aber was ist eigentlich mit den Interessen von Leuten, die in dieser Stadt leben, die eine billige Wohnung brauchen und die ein Recht auf Wohnen und auf Behausung haben? Und das ist das, was er eben anbietet. Und zum Beispiel, was oben steht zur Repräsentation des Raumes, da bezieht er sich auf die Wissenschaft des Raumes und die institutionellen Felder von Staat und Verwaltung, die einen dominanten Raumdiskurs produzieren. Und wie Sie vorhin gehört haben, ich habe damals Landschaftsplanung studiert, in der Architektur promoviert. Es war für mich sehr erhellend, Henri Lefebvre im Studium zu lesen, um zu verstehen, was eigentlich auch die politische Funktion von Stadtplanung und Architektur einnehmen kann. Und die es meines Erachtens zu problematisieren gilt. Dann kommen wir zum dritten Teil, zu was ist Kolonialismus und dekoloniale Theorie und warum ich mit dekolonialer Theorie arbeite. Also überhaupt diesen Anspruch der Dekolonisierung jetzt nochmal aufzunehmen, obwohl es ja auch eine Phase der Entkolonisierung und Unabhängigkeitskämpfen und so weiter gab. Hier nochmal eine Definition von Jürgen Osterhammel, einem Historiker, der in den Geschichtswissenschaften sozusagen die Globalgeschichte begründet hat. Das ist ein Stück weit eine Reaktion auf postkoloniale Kritik in den Geschichtswissenschaften. Und er schrieb, Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheiten von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen. Was auch dann der Link ist nochmal zu der Rassismusdefinition von Susan Arndt. Was hier so ein Stück weit angelegt ist, dass es geografisch voneinander entfernt ist, also die Kolonisierten in den Kolonien. Was mich in meiner Forschung interessiert, wie dieses Verhältnis sich in Europa niederschlägt, nämlich als diejenigen, die als andere markiert werden, als Schwarze, People of Color. Es gibt die ganzen bösen Wörter, die ich jetzt hier alle nicht nochmal wiederholen werde. Und da gibt es einige Studien, zum Beispiel zum 20er Jahren in Paris, wo schwarze Menschen aus den Kolonien in Paris gelebt haben. Und da gibt es eine globalgeschichtliche Arbeit, da hat jemand mit Polizeidokumenten gearbeitet, weil die von Anfang an gleich beobachtet worden sind. Was machen die? Wo gehen die hin? Wen treffen die? Nicht, dass die antikoloniale Kämpfe da organisieren. Das andere ist, jetzt wird gerade in ein paar Wochen in Berlin eine Gedenktafel eingeweiht, weil 1919 in Weimar die Bobbe-Petition eingereicht wurde. Und das waren Leute aus Kamerun und Tansania, die gesagt haben, wir werden hier nicht gleichberechtigt behandeln und haben deswegen eine Petition eingereicht. Das heißt, diese Frage nach Gleichberechtigung oder weicher formuliert als Teilhabe ist eine Forderung nicht seit irgendwie in den letzten 5 bis 10 Jahren. Das ist eine ganz alte Forderung, wenn Menschen aus den Kolonien in Europa ankamen, das europäische Versprechen ernst genommen haben und gesehen haben, es gibt einen ganz großen Widerspruch. Leider wissen wir aber zu wenig über diese Petitionen, über diese Kämpfe, was versucht wurde, sich zu organisieren. Es gibt Forschungsarbeiten, aber sie sind nicht Bestandteil unseres Schulunterrichts, es sind auch nicht Bestandteil unserer Geschichtserzählung, die wir hier in Europa haben. Dann habe ich diese Tabelle mal angelegt, um nochmal darzustellen, inwiefern die Kolonialität der Macht sich durch unser Wissen zieht. Kolonialität der Macht ist ein theoretisches Modell, entwickelt von Anibal Quijano. Der hatte geschrieben zu Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America. Also bei der dekolonialen Theorie handelt es sich um eine Schule, die im lateinamerikanischen Kontext entstanden ist, insofern auch etwas in Abgrenzung zur postkolonialen Theorie, die stärker auf dem indischen Subkontinent und aus einer Erfahrung des britischen Kolonialismus, also diese reflektiert, weil auf dem lateinamerikanischen Kontinent die Kolonialismuserfahrung eine weitaus längere war, dadurch, dass Spanien und Portugal schon so viel früher dort waren und es auch verschiedene Phasen gab, auch des antikolonialen Widerstandes, auch die Bewegung von indigenen Völkern auf Souveränität. Das sind nochmal andere Konfigurationen auch der Gesellschaften, wie Gesellschaften sich auch als rassifizierte Gesellschaften herausgebildet haben. Und deswegen gibt es eine Schule, die dekoloniale Theorie. Anibal Quijano ist einer der wichtigen Protagonisten. Und ich habe hier 4 Dimensionen aufgeführt. Also die erste ist die Geografie, die zweite zu Geschichte und Zeit. Dann die dritte, über die wir vorhin auch gesprochen haben, zu soziale Klassifikation, Marker, nämlich Hautfarbe, religiöse und kulturelle Symbole. Also das ist sozusagen, was wir dann jetzt in den letzteren Diskussionen kennen, also auch als Formen von kulturellen Rassismus, also gar nicht so sehr bezogen auf körperliche Merkmale, sondern eben über kulturelle Codes oder religiöse Codes und Ökonomie. Und Europa begreift sich als Zentrum und der Rest ist in der Peripherie. Stuart Hall sprach auch von wir und der Rest. Dann Europa ist modern, es ist fortentwickelt, es ist entwickelt, während die anderen unterentwickelt oder zurückgeblieben und primitiv sind. Also das ganze Entwicklungsparadigma auch aus der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ist daran orientiert. Dann haben wir das vorhin auch nochmal gegenübergestellt. In Europa sind die weißen Körper, die überlegen sind. Also das Weißsein ist ein Zeichen von Überlegenheit, von Objektivität und Neutralität. Demgegenüber die anderen Körper unterlegen sind, als afrikanische, asiatische, indigene, auch jüdische Körper. Und dann auf der Ebene der Ökonomie, Kapitalismus ist die Form, in der sich entwickelte Gesellschaften organisieren, während alle anderen in Form von Basarökonomie oder informelle Ökonomie oder dann gibt es die neueren Variationen als ethnische Ökonomie in Devianz dazu organisieren, aber eigentlich noch nicht so richtig kapitalistisch sind. Und an diesen Dimensionen, also man könnte jetzt auch nochmal die Dimension Geschlecht mit reinnehmen, man könnte die Dimension von Familienmodell, Sexualität, das könnte man nochmal durchdeklinieren, wo man ran sieht, wie eigentlich Europa sich imaginiert und das über die Welt gebracht hat und sich das ja bis heute teilweise in Gesetzgebung reingeschrieben hat und es aber auch eben gerade in so antikolonialen Bewegungen diese Gesetze wieder verändert werden. Also gerade wenn es um Frage von Zweigeschlechtlichkeit, gibt es viele Gesellschaften außerhalb Europas, die sagen, Zweigeschlechtlichkeit, das ist die Ausnahme. Also in unseren Gesellschaften haben wir mindestens 3, 4 oder 5. Und das wird dann auch rechtlich wieder eingefordert oder eingeführt. Hier nochmal ein Zitat von Quijano. Er schrieb, die europäische Hegemonie über das neue Modell der globalen Macht konzentrierte alle Kontrollformen der Subjektivierung, der Kultur und insbesondere von Wissen und der Wissensproduktion unter dieser Hegemonie. Und das ist das, was ich an der dekolonialen Theorie so interessant finde, ist, dass es den Bezug des Kolonialismus zum Kapitalismus analysiert. Und insofern, weil es gibt viele Diskussionen, ja, das eine ist eine Kapitalismus- oder kapitalismuskritische Analyse und dann auf der anderen Seite gibt es eine rassismuskritische, kapitalismuskritische Analyse, wo das gegeneinander ausgespielt wird. Dekoloniale Theorie interessiert sich genau für diesen Zusammenhang. Denn der Kapitalismus ist ohne den Kolonialismus gar nicht zu denken. Und dann, um nochmal den Bogen zu schließen, auch zu dem Vortrag, weil ich ja von kolonialen Rassismus gesprochen habe. Quijano schrieb 2000, die rassifizierende Achse hat einen kolonialen Ausgangspunkt und Charakter, aber sie hat bewiesen, viel beständiger und stabiler zu sein als der Kolonialismus, in deren Matrix sie etabliert wurde. Und einer der Thesen, mit denen ich arbeite, gerade so im Bereich der Migrationsforschung, Migration ist der Begriff, mit dem wir Menschen kodieren und eigentlich rassifizieren. Weil wenn wir uns anschauen, wen wir als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnen oder als Migranten, Migrantinnen, reden wir nicht von den Leuten, die aus Schweden oder Frankreich kommen, sondern dezidiert Leute von anderen außereuropäischen Gebieten. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr darüber reden, wie Leute aussehen als schwarz oder so, sondern wir haben andere Begriffe, die bis in die Gesetzgebung hineinwirken und uns darüber informieren, wer wir hier in Deutschland sind und wer die anderen sind. So, zum Ausblick. Das ist das eine Projekt, auf das Urs am Anfang schon hingewiesen hat. Es war eigentlich ein kleines Projekt. Das ist ein Projekt in der Lehre gewesen, Berlin als postkoloniale Stadt kartieren. Ich habe damals in Berlin in der historischen Urbanistik unterrichtet und war in Kontakt mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Berlin postkolonial und habe die gefragt, was braucht ihr? Was ist das, was ihr braucht? Dann haben die mir gesagt, naja, also wenn immer bei diesen Straßenumbenennungsdebatten, dann müssen wir von einem Bezirk zum anderen, weil das sind halt politische Prozesse. Man muss das da reinbringen in die Bezirksverordnetenversammlung und so weiter. Und dann ist das generelle Argument, Kolonialismus, doch nicht bei uns, das ist woanders und so viel ist das gar nicht. Aber wir brauchen eigentlich etwas, wo man nochmal nachweisen kann, das findet statt, das gibt viele Orte in der Stadt. Und über die Stadt und nicht nur zum Beispiel in der historischen Mitte und nur die Wilhelmstraße, sondern an verschiedenen Orten. Deswegen haben wir Orte markiert, das sind diese Punkte, die man dort sieht. Und ganz oben, also das ist jetzt ein Ausschnitt aus der historischen Mitte, wir haben mit verschiedenen Punktfarben gearbeitet, weil es unterschiedliche Dimensionen des Kolonialismus gibt. Einmal die Versklavung, dann die Wissensproduktion. Darüber haben wir ja vorhin schon so ein bisschen bezogen auf ethnologische Sammlungen, aber auch Universitäten gesprochen. Politik und Krieg, Wirtschaft und Handel, Religion, also die ganzen Missionsgesellschaften, die waren ja auch in dem Kontext unterwegs und auch Gedenken. Das heißt, es gibt verschiedenste Dimensionen des Kolonialismus, die sich auch im städtischen Raum als lokale Orte und Adresse markieren lassen. Was wir aber festgestellt haben, da haben wir lange drüber nachgedacht, wie so ein bisschen klingt es bei dem letzten an, so Gedenken. Da geht es dann um ein Gedenken an die Opfer des Kolonialismus. Aber wie gehen wir eigentlich mit antikolonialen Widerständen um? Bilden wir das ab? Was wir sagen müssen, das ist eigentlich eine Täterkarte. Das ist eigentlich eine Karte aus der Perspektive der Kolonisierten. In meinem Seminar zum Beispiel bei Wissensproduktion gibt es auch den Treptower Park. Ist eine der sogenannten Völkerschauen in der Kolonialausstellung, ist dort markiert. Und die Studierenden haben natürlich gleich, also relativ einfach findet man die Zahlen raus, wie viele Menschen dort ausgestellt worden sind. Also wir haben diese Zahlen. Was wir aber nicht haben, die Namen. Wann sind die gekommen? Wann sind die gegangen? Was waren die Arbeitsverträge? Was ist passiert? Und so weiter. Das konnten wir natürlich nicht in einem Semester erarbeiten, aber ich habe versucht, die Studierenden anzuhalten, es zumindest als Frage aufzuwerfen, dass wir das nicht wissen, dass wir das eigentlich wissen sollten, wer da gekommen ist, wie lange und so weiter, welche Familien möglicherweise gegründet worden sind. Das sind eigentlich, sind es noch ganz viele offene Fragen, weil über diese Ausstellungen Menschen nach Europa gebracht worden, aber ein biografisches Arbeiten damit, also es gibt Arbeiten, das fängt an, aber es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen. Zum Ausblick, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, also was hier in Erfurt passiert, passiert auch in anderen Städten. Es gibt aber verschiedenste Variationen, Formationen, wie man damit umgehen kann. Links, das ist der Ausstellungskatalog Decolonize München. Und zwar hat das Stadtmuseum sich geöffnet. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die ISD, war im Stadtmuseum, hat dort selbst eine Ausstellung gemacht. Und das Stadtmuseum war überrascht, wie viele Leute gekommen sind. Die haben angefangen, sich auch kritisch mit ihren eigenen Sammlungen zu befassen und das auch nochmal kritisch zu überprüfen. Was haben wir eigentlich? Was ist da gesammelt worden? In welchem historischen Kontext ist das eigentlich auch katalogisiert worden? Dann anhaltend immer noch die Debatte in Berlin zur M-Straße. Deswegen jährlich das Straßenumbenennungsfest, um diese auch politische Forderung nach einer Straßenumbenennung, also immer wieder in den politischen Raum hineinzutragen, jenseits von Bezirksverordnetenversammlungen. Das war aber zu dem Zeitpunkt, was auf Bezirksebene erstmal zur Seite geschoben. Auf der anderen Seite, Zivilgesellschaft kann auch andere Formen finden, das zum Thema zu machen. Dann hier Hamburg Postkolonial, das ist eine Faltkarte, die man auseinanderfalten kann, wo nämlich auch bestimmte Orte in Hamburg markiert sind. Und dann rechts das Buch Decolonize the City zur Kolonialität der Stadt, wo ich eine der Mitherausgeberinnen bin aus dem Kollektiv. Und diesem Buch ging 2012 eine Konferenz voraus, die hat in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung stattgefunden, auch zu dem Titel Decolonize the City zu dekolonialen Perspektiven auf die neoliberale Stadt. Anlass für uns war, wir waren verschiedenste Leute, die sowohl wissenschaftlich und aktivistisch unterwegs sind und wir gesehen haben, es gab einerseits die Kämpfe von Geflüchteten, also das war zu der Zeit, als von Bayern, Bayreuth zogen Geflüchtete los nach Berlin, um Residenzpflicht in Frage zu stellen, die Unterbringung in den Lagern in Frage zu stellen. Eine ganz starke selbstorganisierte Geflüchtetenbewegung 2012, 2013. Es sind diverse öffentliche Räume in europäischen Städten besetzt worden, die eigentlich durch 2015, also sind diese Kämpfe fast von der Bildfläche verschwunden. Und gleichzeitig gab es eine ganz starke Recht auf Stadtbewegung. Und unsere Beobachtung war, dass das nebeneinander stand. Aber die Frage danach, warum ist es nicht selbstverständlich anzunehmen, dass Geflüchtete in Städten leben? Weil Geflüchtete sollten in Lagern außerhalb von Städten untergebracht werden. Und diese Frage nach Mobilität auch als ein Recht auf Stadt zu begreifen, war einer unserer Fragen zum Beispiel im Rahmen der Konferenz. Das heißt, zu 2012 hat sich einiges verändert. Und die Beiträge in dem Band sind explizit auch mit Fokus auch auf Europa. Also Beispiele zu Barcelona, Straßenumbenennungen, ein Beispiel zu Lissabon, zu Berlin. Und am Ende auch nochmal so ein bisschen, wie kann man eigentlich sowas wie eine dekoloniale oder zumindest kolonialismuskritische Konferenz organisieren. Also eigentlich so ein paar To-dos, worauf kann man achten beim Programmherstellung, Barrierefreiheit und so weiter, Moderation vorbereiten und so weiter.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Das war der Vortrag von Dr. Noah H. zum Thema kolonialer Rassismus, die Produktion und Aneignung der anderen in den Städten Europas. Im Folgenden beantwortet sie noch Fragen aus dem Publikum und betrachtet dabei unter anderem, wie auch die DDR koloniale Muster bedient hat.
Ja, ganz herzlichen Dank, Noah, für den wunderbaren Vortrag. Ich denke, der Vortrag hat eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten, bietet er an Probleme, Fragen, die uns hier auch in Erfurt umtreiben. Zum Beispiel, wir haben ja eine M-Apotheke, wir haben Blackfacing, hast du auch erwähnt, das Burenhaus, gibt es auch einen Bezug nach Amsterdam über die Burin. Und wir haben ja vor allem auch die Südseesammlung. Das heißt, wir haben hier keine umfassende ethnologische Sammlung, früher auch Völkerkundemuseum genannt, sondern wir haben die Besonderheit eines Museums für thüringische Volkskunde, das gleichzeitig eine Südseesammlung besitzt, die der Erfurter Kolonialbeamte Wilhelm Knappe im Jahr 1890, er war Konsul unter anderem auf Samoa, der Stadt Erfurt verkauft hat. Deswegen denke ich, gibt es da wirklich eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Ich habe natürlich auch viele Fragen an dich, möchte mich aber natürlich als Moderator jetzt erstmal zurückhalten und das Publikum bitten, wer mag den Anfang machen.
Was haben Sie gegen das Wort Moor? In der deutschen Kolonialzeit zur Kaiserzeit sind die Afrikaner nie als Moor bezeichnet worden. Das waren Bantu-Neger, Buschmänner oder Haurerero und anderes. Und das Wort Moor ist hier viel älter als Kolonialzeit. Das war lateinisch Morus für die Leute aus Mauretanien, also heute Marokko, die eine andere Hautfarbe hatten, um sie zu unterscheiden. Das kannte man ja sonst nicht. Und die sogenannte M-Apotheke, die Mohrenapotheke, ist von 1666. Und damals, wenn man nur dran denkt, was die Pharmazie in Deutschland damals war, Luthers Frau hat Luther in Schmalkalk ein Rezept geschickt gegen die Blasensteine, Pferdemist und Knoblauch. Das gab keine Pharmazie hier, das ist entwickelt in anderen Kulturkreisen.
So ein bisschen haben Sie sich eigentlich die Antwort schon selber gegeben, dass Sie nämlich gesagt haben, das war ja ein Begriff, um Menschen anderer Hautfarbe zu bezeichnen. Und das alleine ist das, was ich ja problematisiere. Warum war das wichtig, diese Unterscheidung zu machen? In Berlin gibt es eine ähnliche Debatte zu der M-Straße. Ist auch genau die gleiche Frage, taucht immer wieder auf. Warum, was hat das eigentlich mit Kolonialismus und mit Rassismus zu tun? Mit Rassismus zum einen, weil das Wort benutzt wird, um Menschen mit anderer Hautfarbe überhaupt zu bezeichnen. Und wir haben ein kleines Forschungsprojekt gemacht, weil was präsent ist in Deutschland, ist vor allen Dingen der nationale Kolonialismus, also des Deutschen Reiches. Die Vorläufer davon über die Königshäuser, darüber wissen wir weniger, weil Deutschland auch sehr spät ja auch überhaupt als Nation als nationale Kolonialmacht agiert hat. Also da waren die Briten, die Franzosen anders unterwegs. Aber Preußen war eines der ersten Königshäuser, die auch am Sklavenhandel beteiligt waren. Also da gibt es dann auch die Friedrichsburg und da gibt es schon so einige Verweise auf dem afrikanischen Kontinent. Und was wir gemacht haben in unserem Forschungsprojekt, wir haben uns Taufbücher aus der Zeit Preußens angeschaut, weil wenn man sich die Bilder anschaut, auch von Königin Sophie von Charlotte, dann gibt es die sogenannten Hofmohren. Und es gibt die Turkmänner. Und das waren Bedienstete am Hofe, die als exotische, keine Ahnung, Bedienstete an diesen Hofstaaten gearbeitet haben. Und wir haben versucht, in den Taufbüchern Einträge zu finden. Es gibt ein paar Einträge, wo wir die Namen, die diese Leute, die dann getauft worden sind, aber deren Originalnamen sind dort nicht anzutreffen. Und was aber schon deutlich wird, also wir haben in der Publikation auch sehr viel mit Lehrstellen gearbeitet, weil die Taufbücher und man findet ein bisschen was darüber, wer auch wann wen geheiratet hat. Also das ist auch ein Ansatz von einer kritisch-biografischen Rekonstruktion, auch Familiengeschichte wieder nachzuzeichnen. Um dann nochmal erstmal zum einen zu zeigen, die Leute waren da, die hatten eine Biografie, die haben gelebt aber sie waren eingebunden in ein Verhältnis der Zwangsarbeit und der Unfreiheit. Die sind nicht freiwillig nach Europa gekommen und sie waren Bedienstete. Und in der Zeit ist auch der Begriff des Mohren dann relevant. Das heißt, die Kontinuitäten eines Kolonialismus reicht sehr weit zurück. Und wir haben nur sehr wenig historische Arbeiten dazu und wir müssen halt eben in diese ganzen Archive mal gehen, damit wir auch verstehen, was das Problem war. Weil wenn man die Leute von damals mal fragen würde, wie sind sie bezeichnet worden, wie haben sie das gefunden, dann würden wir nochmal ganz andere Antworten haben. Deswegen hatte ich auch das Beispiel, was jetzt dann eben 1919 von heute 100 Jahre zurück, nicht bis ganz ins 17. Jahrhundert, aber eben auch schon 1919 die Petition eben Gleichberechtigung einzufordern.
Wollen Sie alles umbenennen? Ja. Mohrenfarber und unser Katz heißt Mohrle und mit den Hofmohren Puschkins Urgroßvater mütterlicherseits war bei Peter den Ersten und der hat eingeheiratet. Also ich glaube nicht, dass der dann unbedingt als untergeordneter Bediensteter war.
Also vielen Dank für Ihr Engagement, weiß ich sehr zu schätzen. Ich würde Sie einladen, mal zu einem unserer Stadtrundgänge zu kommen. Da haben wir fast jedes Mal eine Station zur M-Apotheke. Und da erzählen wir immer, dass das M-Wort eine Geschichte hat, die im Wesentlichen aus drei Phasen besteht. In der ersten Phase ungefähr 1000 bis 1500 ist die Bedeutung durchaus ambivalent. 1500 bis 1750 setzt eine Rassialisierung des M-Wortes ein. Da gibt es Anfang des 16. Jahrhunderts gibt es in der deutschen Sprache auch eine Ausdifferenzierung zwischen dem M und der Herkunftsbezeichnung von Mauren. Und ab 1750, da müssen Sie nur mal in Wörterbücher schauen, ist das M-Wort gleichbedeutend mehr oder weniger mit dem N-Wort. Das ist jetzt die Kurzversion. Ich lade Sie ein, kommen Sie zu einem unserer nächsten Stadtrundgänge, da wird das ausführlich dargelegt. Und da können wir dann auch weiter über dieses Thema diskutieren. Deswegen weitere Fragen?
Ich habe zwei Fragen. Erstmal vielen Dank. Tatsächlich gibt es viele Anknüpfungspunkte. Erstmal das Projekt Berlin als postkoloniale Stadt kartieren. War das also an der Uni? Berlin als postkoloniale Stadt kartieren? War das an der konzipiert als eine Lehrveranstaltung oder haben Sie dann also erweitert und meine Frage geht zu, ist das so ein Modell, was andere Städte dann also vielleicht einfach auch benutzen könnten? Und dann in welcher Form ist die oder gibt es überhaupt eine Dokumentation des Projekts? Meine zweite Frage geht um diese Südsee-Sammlung. In der Enquete-Kommission Rassismus im Landtag hier gab es eine Diskussion und jemand hat gesagt, wir können nicht in Dialog treten, das muss die Bundesregierung sein oder auf Bundesebene. Und dann hat jemand gesagt, eigentlich hat ein Museum in Stuttgart so einen Dialogprozess angefangen. Und ich weiß nicht genau, wo das ist. Also ich wollte fragen, wissen Sie davon? Also können Sie mehr davon erzählen?
Also da erzähle ich eigentlich immer gerne die Geschichte. Also Sachsen hat es vorgemacht. Ich arbeite seit Januar 2018 an der TU Dresden und vorher die ganze Zeit in Berlin, die ganzen Debatten zum preußischen Kulturbesitz, zu dem Humboldt-Forum, kann man zurückgeben, kann man nicht, wir wissen nicht, was ist, soll man, was ist mit den Gebeinen. Es waren Gebeine in der Charité, die auch noch nicht so lange erst überhaupt entdeckt worden sind, also dass das thematisiert wurde. Die sind immer noch nicht zurückgegeben, die sind jetzt aus der Charité in die Stiftung preußischer Kulturbesitz gelangt. 2016 muss es gewesen sein, lese ich in der Presse, Sachsen, das Land Sachsen, restituiert menschliche Gebeine an eine Community, eine Gruppe aus Hawaii. Und ich so, huch, wir sitzen hier in Berlin und überlegen noch lange, was man wie machen kann. Und Die Staatsministerin war eingebunden und, was man dazu sagen muss, die damalige Leiterin Annette Snoop, die die ethnologischen Sammlungen in Sachsen geleitet hat, vor allen Dingen das Grassi in Leipzig. Also das eine, was sie gemacht hat, sie hat in Dresden das japanische Palais erstmal leergeräumt. Also damit hat sie sich keine Freunde in der Stadt gemacht. Und im Grassi hat sie viel gemacht. Sie kam aus Paris. Sie hatte, glaube ich, nicht so richtig geahnt, wo sie landet. Also ich glaube, die sächsische Situation hat sie dann auch nochmal radikalisiert, was sie auch selber sagt. Das hat aber, dazu muss man auch sagen, sie ist eine jüdische Frau. Also das ist auch nochmal eine andere Frage, sich überhaupt auch mit Genozid, also eine Auseinandersetzung, einer biografischen Auseinandersetzung mit Genozid. Und ich würde sagen, sie ist im Moment eine der radikalsten Museumsdirektorinnen, die ich in Deutschland kenne. Also die hat in Sachsen unglaubliche Sachen gemacht. Die haben relativ schnell die Sachen katalogisiert. Die Staatskultusministerin, Frau Dr. Stange, die war sehr schnell, aber das war in relativ kurzer Zeit war klar, wir sehen zu, dass wir Sachen zurückgeben, vor allen Dingen menschliche Gebeine, weil das ist irgendwie, das drängt. Also Leute, die wollen ihre Ahnen irgendwie wieder, begraben oder was auch immer, aber da werden ja Beziehungen sind gewaltvoll unterbrochen worden. Insofern kenne ich so ein bisschen das Beispiel aus Sachsen, aber ich weiß auch, dass Nana Snoop zum Anfang diesen Jahres Sachsen verlassen hat, weil sie gesagt hat, jetzt kann nicht mehr. Die Direktorin Nanette Snoop, die ist jetzt Direktorin des Rautenstrauch-Museums in Köln. In Stuttgart gibt es auch Diskussionen darum. Das ist so, in den verschiedensten Museen kann man das beobachten. Alles, was jetzt früher mal Völkerkundemuseen war, die jetzt dann irgendwie anders heißen, ist das eine große Debatte, vor allen Dingen die großen Häuser. Interessant wird es, und das finde ich ist eigentlich überhaupt das Interessante, sind die kleineren Museen, die ja auch eben hingehen zu Stadtmuseen. Weil was ich beobachte, also in Berlin die Stadtmuseen, gerade das Stadtmuseum Bezirk Treptow-Köpenick, die haben mit ISD eine Ausstellung gemacht zu der Völkerschau in Treptow. Und die haben eine biografische Rekonstruktion gemacht, also nochmal zu fragen, wer war denn da eigentlich? Das ist jetzt in die Dauerausstellung übergegangen. Das Museum Friedrichshain-Kreuzberg macht schon lange viel zu Migrationsgesellschaft und so weiter. Aber ich sehe da unglaublich viel Potenzial, weil zum einen gibt es die Stadtarchivare und das, was in den Sammlungen ist. Und gleichzeitig ist die Stadt der Ort, wo die verschiedensten Leute zusammenkommen und wo genau das ausgehandelt wird. Was ist eigentlich unsere gemeinsame Geschichte? Und dann haben wir die globalen Verflechtungen von Leuten mit Migrationsgeschichte, mit Fluchtgeschichte, mit für Wanderungsgeschichten. Wäre ja mal spannend, die Archive mal durchzugehen und zu gucken, was wollen wir, was wollen wir nicht. Das zu der Frage der Restitution, das ist das so, was ich so ein Stück weit kenne. Zu dem Projekt, dem Lehrprojekt, also die Karte, das ist lange in der Überlegung gewesen, auch mit Berlin Postkolonial, ob sie die Karte übernehmen. Also es war angelegt, dass wir die Karte übergeben und sie damit weiterarbeiten. Es hat sich aber rausgestellt, und dann wird es auch technologisch. Die Frage ist, wo wird sowas veröffentlicht? Wir haben mit ArcGIS gearbeitet. Das ist sozusagen das große Geoinformationssystem, was eigentlich die ganzen Immobilienmärkte kartiert. Also die ganzen Immobilienmakler haben da ihre Daten drauf und arbeiten damit. Und dann gibt es so als Seitennebenprodukt gibt es halt diese so eine bestimmte Visualisierung. Und dann kann man das auf deren Servern parken. Ich habe noch nicht verstanden, und da bin ich dann auch nicht so gut informiert, wie kann man eigentlich so Karten, Material und Wissen auf andere Server, mit welcher Infrastruktur und so weiter. Es gibt Leute, die das können, aber wir waren ganz froh, das war halt ein fertiges Tool, da sind die Karten, wir konnten irgendwie da so Punkte setzen und irgendwie Informationen dranhängen und jetzt sieht das schick aus. Aber wenn die Server da abschalten, ich kann hier meine Kopie ziehen. Das war einer der Gründe, warum wir das jetzt auch nicht weiter verfolgt haben. Aber die Diskussion, wie man weiterhin kartieren kann, also die Colonize München hat eine, da geht es dann auch grundsätzlich um die Fragen, nimmt man diese Stadtpläne, will man eigentlich auch alle Pläne, die eingenordet sind, müssen wir die nicht eigentlich alle umdrehen und den Süden nach oben, das ist ja so eine grundsätzliche Frage, mit welchem Kartenmaterial man überhaupt arbeitet. Die Colonize München haben sich für eine ganz andere Darstellung entschieden. Wir haben uns letztlich sozusagen das gewohnte Kartenmaterial genommen, damit es auch zugänglich ist, also um sich auch im Raum zurechtzufinden. Da gibt es verschiedenste Diskussionen, was wir auch in Berlin gerade diskutieren. Das eine ist der lokale Kontext, dass man das so kartiert. Was macht man mit den Verflechtungen? Wo kommen Leute her? Was hat das für Resonanzräume erzeugt? Wie könnte man das eigentlich visualisieren und auch grafisch darstellen? Also, ich denke, es ist ausbaufähig. So, und die Dokumentation als solche ist eigentlich das, was jetzt da ist. Ich nehme das Beispiel aber insofern auch gerne mit, weil das Projekt auch entstanden ist, mich selbst auch nochmal zu fragen, was kann ich machen, die ich das Privileg habe, in der Universität zu arbeiten, zu unterrichten. Ich habe Studierende, die in mein Seminar kommen. Welches Wissen können die erarbeiten und wem können die dieses Wissen zugänglich machen? Und an der Stelle eben lokale zivilgesellschaftliche Institutionen, Organisationen mit reinzuholen und zu fragen, was ist das, was ihr braucht? Und die auch als Expertinnen auftreten zu lassen. Also wir haben eine Abschlussveranstaltung gemacht, die sollte eigentlich ein bisschen kleiner sein. Wir mussten umbuchen, weil das waren 150 Leute. Der Raum war pickepacke voll. Ich weiß nicht, wo die alle hergekommen sind. Also es waren auch alles Leute, die ich alle nicht kannte. Meine Studis haben das vorgestellt und die Juroren oder Kommentatorin waren schwarze Leute aus der Communities. Die Studis sind gestorben. Das war extrem anstrengend, sich dahinzustellen. So, das haben wir uns erarbeitet, weil natürlich das viel mit Unsicherheit, weil Sprache verloren geht, weil wir uns fragen, mit welcher Sprache können wir arbeiten, wie können wir das formulieren. Was ist das, wenn ich feststelle, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich Edeka vom Supermarkt eigentlich bedeutet. Nie gewusst und plötzlich wird das zum Thema gemacht. Und aber mein Eindruck war, die haben unglaublich viel gelernt. Also das war, und das, denke ich, kann Universität auch leisten, sich im gesellschaftlichen Kontext zu situieren, Stimmen reinzuholen und zu sagen, was ist denn das, wenn wir marginalisierte Stimmen haben, die nicht gehört werden, die mit einzubeziehen und auf welche Art und Weise kann man das machen?
Ich hätte noch eine Frage und das geht vor allem zur Aufklärung und Aufarbeitung von Stadtentwicklung und auch von der historischen Entwicklung einer Stadt. Wenn wir uns ja die Umbenennung von Straßen angucken, haben wir meistens immer nur Archive, die von den Städten vorhanden sind oder auch Stadtpläne, die in der Stadt selber sind. Das sind nun jetzt meistens Archive von den Tätern eigentlich. Meine Frage ist dann aber, wenn wir aufklären wollen, Aufarbeitung wollen, wie kommen wir denn an die Archive der Menschen, die als andere gekennzeichnet werden, wenn die permanent aus dem Diskurs eigentlich rausgedrängt wurden?
Das ist eine gute Frage und das ist extrem schwierig, weil vieles archiviertes Wissen auch nicht unbedingt in Archivmaterialien so vorhanden ist. Insofern gibt es aber auch viele sozusagen neue Archive, die dann mit entweder so Methoden Oral History, also dann auch Interviews zu machen, dass man das archiviert. Und gerade wenn man sich das anguckt, in Berlin gibt es das Romani Pen, also weil gerade aus einer Sinti- und Roma-Perspektive, wo das ganz klar eine Geschichte der Enteignung, der Kartierung, des Wegnehmens einer Tätergeschichte ist und das in den Roma- und Sinti-Communities ein ganz großes Problem ist, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und die Frage ist, aus welchen Archiven kann man das machen? Und insofern da jetzt neue Archive entstehen und das zu sammeln. Und insofern ist, glaube ich, das eine, die bestehenden Archive kritisch zu hinterfragen und auch auf Lücken zu untersuchen. Was wird alles nicht genannt? Und da aber weiterzugehen und zu gucken, mit wem kann man noch reden, mit wem kann man fragen. Es gibt natürlich auch Familienbestände, also Familienbesitz, gerade aus Widerstandsperspektiven. In Berlin hat jetzt EOTO sich gegründet, Each One Teach One. Das ist ein Ort der schwarzen Community und vor allem es ist eine schwarze Bibliothek. Da hat eine Frau über Jahre Bücher aus der Karibik, vom Kontinent, überall, wo sozusagen schwarzes Wissen zentriert wurde, gesammelt, alleine. Und das war dann, sie ist dann relativ früh gestorben, dann war das in irgendeinem Keller und das war immer klar, wir müssen es eigentlich zugänglich machen, weil das ist ein unglaublicher Schatz. Dann hat das irgendwann, sind diese Kartons irgendwo in einen kleineren Raum gebracht worden und es war immer klar, dass das verbunden werden muss für schwarze Kinder und Jugendliche, dass es einen Ort gibt, wo die sich erstmal dieses Wissen anschauen können, aber sich auch austauschen können, also Alltagserfahrung in der Schule. Und von dort ist das gewachsen und es ist immer größer geworden. Und ich glaube, dafür muss man einfach mal mit Leuten reden und fragen. Und das, also deswegen kann ich keine pauschal einfache Antwort geben. Ich glaube, das eine ist, sich dessen bewusst zu sein und zuzuhören und das auch zu lernen.
Ich habe eine Frage in eine total andere Richtung. Das heißt, hier in der DDR gab es die Länder so zum Beispiel Mosambik, Kuba, Angola. Ist das auch eine Art von Kolonialisierung oder was anderes? Weil der Einfluss ist heutzutage noch immer da.
Genau. Ich fange mal mit der anderen Geschichte an. Also ich bin in Westdeutschland groß geworden. Und wenn man sich die postkolonialen Straßen- und Benennungsdebatten anguckt, dann ist immer eine die der Lüderitzstraße. Die finden Sie in ganz vielen westdeutschen Städten. Lüderitzstraße gibt es in Ostdeutschland nicht. Die sind ganz früh zur Gründung der DDR, sind die ab Lüderitz. Einer der deutschen Kolonisatoren. So. Ich habe in Dresden angefangen zu arbeiten. Was ist bei mir um die Ecke? Die Patrice-Lumumba-Straße. Ist so hoch. Ein antikolonialer Widerstandskämpfer. Ich glaube, es gibt keine Patrice-Lumumba-Straße in Westdeutschland. Also ich kannte Lumumba als Lumumba-Kakao. So, also in Westdeutschland war das so, antikoloniale Kämpfe, nicht Teil eines staatlichen Narrativs, gab es nicht. Das macht sozusagen eine Diskussion um Rassismus und Kolonialismus in Ostdeutschland mit Bezug auf DDR so spezifisch, weil einerseits gibt es sozusagen einen internationalistischen Zusammenhang, deswegen auch diese Vertragsarbeitergeschichte und Abkommen. Und gleichzeitig hat die DDR sich als moderner Staat begriffen und darin auch koloniale Logiken reproduziert. Also wenn man sich das anguckt, wo sind die Leute untergebracht worden? Als Vertragsarbeiter in getrennten Siedlungen. Es ging auch nicht darum, dass die Deutsch lernen. Das war, also es ging ja auch nicht um Integration oder so. Das ist so ein bisschen ähnlich auch diese ganze Gastarbeitergeschichte, die man in Westdeutschland kannte. Staatsbürgerschaft war sowieso kein Thema. Und eine wirklich interessante Geschichte finde ich ja die Geschichte des Kaffeeanbaus der DDR. Kaffee war irgendwie irgendwann nicht mehr so viel und die Leute haben ja echt Rabatz gemacht, gesagt, wir wollen Kaffee und dieses billige Kaffeeersatzzeug will man nicht. Also hat die DDR gesagt, okay, wir müssen Kaffee anbauen und hat in Vietnam groß Kaffee angebaut. Und wenn man sich das anguckt, wie sozusagen das Wissen nach Vietnam gebracht wurde, mit welchen Maschinen, mit welcher Planung, ist das eigentlich ganz stark einer kolonialen Logik entlehnt. Die erste Kaffeeernte war 1990. Es war ein etwas ungünstiger Zeitpunkt. Die erste DDR-Vietnam-Kaffeeanbau ist nie in der DDR wirklich angekommen. Es gibt auf MDR, gibt es irgendwo auf YouTube eine grandiose Doku mit Leuten, die in Vietnam waren, was da passiert ist und auch dieser Anruf, dass jemand irgendwo auf dem Weltmarkt bei irgendwelchen Abnehmern angerufen hat und gesagt hat, wir haben hier tonnenweise Kaffee und die Antwort war, wieso? An der Geschichte kann man auch dieses Verhältnis von Moderne und Kolonialität erkennen, die auch für die DDR konstitutiv war. Und das Interessante ist ja auch, es gibt da ja so ein paar Forschungen zu, und es ist vorhin ja auch angeklungen, es war 75, der rassistische Mob, der Umgang auch mit rassistischer Gewalt in der DDR, das durfte ja nicht benannt werden, weil man ja auch die internationalistischen Bruder-Schwesterstaaten im Nacken hatte. Deswegen, also es ist ja auch erst vor kurzem, sind ja teilweise in Familien in Mosambik informiert worden, dass ihre Familienangehörigen aufgrund eines Mordes gestorben sind und nicht aufgrund von irgendeiner Krankheit oder so. Und das ist das, was ich auch beobachte, ist, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, sich mit der Spezifik des Kolonialismus und Rassismus zu befassen, weil es dazu eine andere Geschichte gibt, eine andere Bezugnahme und gleichzeitig gibt es auch Kontinuitäten. Und was natürlich im Moment gerade gerne diskutiert wird, also es war jetzt in Dresden vor kurzem eine Konferenz, Kolonialisierung des Ostens? Fragezeichen. Und dann sind wir bei der ganzen Treuhandgeschichte, sind wir manchmal zum Prozess der Wiedervereinigung, wo ich so denke, ja, da gibt es so Analogien, aber dann müssen wir auch über rassistische Verhältnisse reden, sowohl in der DDR als auch heute, weil das ist eine ganz wichtige Beziehung zwischen Rassismus und Kolonialismus. Und dann wird es mir zu gefällig, zu sagen, ja, da gibt es irgendwie einen Moment der Kolonialisierung und etwas anderes außen vor zu lassen, weil man hat die Hoheit über Justiz, Polizei und so weiter. Und wo ich mich dann frage, warum passiert zu wenig?
Genau, ich habe ein paar Fragen, aber zunächst mal zu dem, was du gerade gesagt hast. Also würdest du sagen, der Kolonialismusbegriff ist bezogen auf das, was nach 1990 der Westen dem Osten angetan hat? Da ist der Kolonialismusbegriff nicht angemessen. Würdest du das generell so sagen oder denkst du, man muss ihn verfeinern oder was wäre da genau deine Position?
Also ich kann die Argumentation nachvollziehen, warum man da von der Kolonialisierung spricht. Aber ich würde es ablehnen, weil ich denke, man kann auch mit einer Kapitalismuskritik das formulieren, was passiert ist, als Prozesse der Herabsetzung, der Ausbeutung, dass Formen von Werten nicht mehr zugänglich gemacht worden sind. Also das, weil, was ich daran so schwierig finde, wenn man sozusagen das versucht so zu übertragen, dann wird eigentlich eine weiße ostdeutsche Erfahrung ausgeblendet. Und dann sind wir plötzlich bei so komischen Diskursen, also dann bin ich ja auch bei dem, was so im Bereich der Identitären angesprochen wird von den indigenen Deutschen, weil man irgendwie sich bedroht fühlt und so weiter und ist dann so eine Vereinnahmung von indigenen Diskursen, Minderheiten und so weiter. Und das ist hochproblematisch. Insofern ein Bezug auf postkoloniale Theorie, die keine Rassismuskritik beinhaltet, finde ich schwierig, weil wie wir auch gesehen haben, es strukturiert unser Verständnis und wie wir es auch gerade am Beispiel der DDR gesehen haben, auch wenn es ein antirassistisches Selbstverständnis gegeben hat, ein internationalistisches Selbstverständnis, dennoch gab es diese kolonialen Logiken darin. Was heißt, es gibt unglaublich viele Widersprüche. Es ist auch nicht einfach und es ist unglaublich kompliziert, aber ich würde mich dagegen aussprechen, zu sagen, Kolonialismus ohne Rassismus zu denken. Das ist auch in Anbetracht der politischen Situation, in der wir hier gerade sind, finde ich das auch fahrlässig.
Vielen Dank. Ich möchte auch gerne kurz nachfragen bei einer von deinen Äußerungen, nämlich von dem Patrice Lumumba-Kakao. Und ich frage mich schon längere Zeit, wann der entstanden ist, die Bezeichnung für das spezifische Getränk und ob es tatsächlich ein Getränk ist, das in Westdeutschland entstanden ist oder ob es auch eines ist, das in der DDR konsumiert worden ist. Ich frage das deswegen, weil ich dich auch gerne noch mal ein bisschen fragen möchte, was deiner Ansicht nach die Verhältnisse sind zwischen einem staatlichen ökonomischen Handeln, das einer kolonialen Modernisierungs- oder Modernitätslogik folgt, einem staatlichen Selbstverständnis, das jetzt in diesem Fall eines ist, das von Völkerfreundschaftsidealen geprägt ist und dem, was man einen mikrorassistischen kulturelle Praxis nennen kann, die sich, so würde ich meinen, auch immer wieder auf der Ebene des Konsumes in einem Eating up the Stranger und in einem Commodity Racism manifestiert, der eben genau auf dieser Ebene von dem Konsum von Nahrungsmitteln sich immer wieder gerne niederschlägt. Also vielleicht könntest du da nochmal sagen, wie diese verschiedenen Ebenen sich zueinander verhalten.
Ich hoffe, dass ich die Frage richtig beantworte. Also ich kann jetzt zur Geschichte des Lumumba-Kakaos wenig sagen. Das ist sozusagen eine Erinnerung an etwas aus meiner Krankheit. Wie die Krankheit. meiner Kindheit. Da müsste man, glaube ich, andere Leute fragen, was es genau mit dem Begriff auf sich hat. Aber diese koloniale Nostalgie, die bezogen auf Schokolade, auf Tee, auf eigentlich das, was wir als Kolonialwaren bezeichnen, ist, wenn man sich dann die Werbung anschaut, immer noch total präsent. Und da sehe ich schon einen Zusammenhang zwischen einem staatlich-ökonomischen Handeln an bestimmten Rohstoffen interessiert zu sein und sie gleichzeitig wieder in den Märkten zugänglich zu machen. Und das über so eine kolonial nostalgische Symbolik, Bilder, Sprache und so weiter. Also auch die ganze Debatte zu dem Sarotti-Moor ist ja da auch nochmal sehr deutlich, wo man das bezogen auf die Schokolade sieht. Also ich sehe da ganz oft eher ein Ineinandergreifen, als dass es sich eigentlich widerspricht. Aber sonst müsste ich, also ist das ungefähr die Antwort oder die Frage, worauf das hinabzielte? Wie bitte?
Ich würde nochmal andere Antworten geben, aber es ist eine Antwort.
Ja. Genau, vielleicht nochmal zurück zu der Straßenumbenennung. Da gibt es in Erfurt eine ganz interessante Geschichte. Also in Erfurt gibt es nicht sowas wie Lüderitz Straße oder Lettow-Vorbeck und so. Das wurde in der Tat in der DDR gleich beseitigt. Aber da kann man auch sehr gut sehen, das Verständnis hat sich da eben auf den offiziellen deutschen Kolonialismus des Deutschen Reiches beschränkt. Nämlich in Erfurt haben wir heute ein Nettelbeck-Ufer. Und da gab es dann tatsächlich, wurde 1900 diese Straße nach Joachim Nettelbeck, einem preußischen Sklavenhändler, der bekannt wurde eben als preußischer Nationalheld, der Kolberg gegen Napoleon verteidigt hat, wurde eben 1900 eine Straße nach ihm benannt hier in Erfurt. Und dann wurde diese Straße im Jahr 1950, also durch die DDR tatsächlich umbenannt, nämlich nach Karl Friedrich Gördeler, diesem konservativen Widerstandskämpfer gegen den NS. Und das Interessante ist, die Straße wurde 1956 zurückbenannt in Nettelbeck-Ufer. Sprich, die in der DDR gab es dann offensichtlich ein geringeres Problem mit diesem Nettelbeck, dem Sklavenhändler, als mit diesem konservativen Widerstandskämpfer. Also das nur als kurze Randbemerkung zu der Straßenbenennungspraxis in Erfurt. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Die erste ist, du hast sehr stark gemacht, dass dieser Bericht von Savoy und Sarre eben so quasi die Erinnerungspolitik auf eine Weise revolutioniert hat, weil er eben die Beweislast umgekehrt hat, wie mit diesen ganzen Sammlungen umzugehen ist, ganz deutlich macht. Sie sind erstmal in einem kolonialen Unrechtskontext entstanden und es muss sozusagen bewiesen werden, dass sie nicht geraubt wurden. Nun haben wir ja in Erfurt, haben wir mit der Stadt ein Gespräch angefangen. Der Erfurter Kulturdezernent hat gesagt, er fühlt sich sehr diesem Eckpunktepapier, das die Kultusminister der Länder, Bundesbeauftragte, kommunale Spitzenverbände im März diesen Jahres verabschiedet haben, fühlt sich sehr diesem Papier verpflichtet. Und da würde mich nochmal interessieren, würdest du sagen, wie würdest du dieses Papier, dieses Eckpunktepapier, könntest du dazu nochmal was sagen? Und wie würdest du das beurteilen im Vergleich zu dem Bericht von Savoy und Sarre? Nimmt das sozusagen diese Revolution Bewegung auf oder ist es eher nur eine halbherzige Antwort darauf? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre nochmal zu dem Rassismusverständnis, also die dekolonialen Ansätze, auf die wir uns auch sehr stark beziehen, die machen ja ganz klar, der moderne Kolonialismus entsteht, der moderne Rassismus entsteht mit der spanischen und portugiesischen Kolonisierung der Amerikas, das was heute Lateinamerika ist, in dem Rasse als Klassifikationssystem und Rechtfertigungsnarrativ eingeführt wird, um die koloniale Ausbeutung auf den Plantagen zu organisieren. Demgegenüber sagen zum Beispiel diese Critical Whiteness-Ansätze, ich will die jetzt gar nicht insgesamt bashen, aber zumindest einen Aspekt problematisieren, wie zum Beispiel auch Edward Said mit dem Orientalismus. Das ist irgendwas, was die ganze, der Rassismus ist, was die ganze europäische Geschichte mehr oder weniger durchzieht. Das beginnt irgendwie mit den alten Griechen und Römern. Und da wär nochmal an dich die Frage, was genau ist die Beziehung zwischen Kolonialismus und Rassismus? Würdest du mitgehen mit den dekolonialen Ansätzen, die sagen, Rassismus, zumindest in der heutigen Form, hat es vor der kolonialen Expansion nicht gegeben? Und deswegen muss der Rassismus auch strikt historisiert werden, und es ist falsch, ihn auf die gesamte europäische Geschichte auszudehnen. Also das wäre meine zweite Frage.
Zur ersten Frage, zu der Bedeutung oder dem Effekt des Papiers von Felvin Sarr und Benedikt Savoy. Ich meine, was man dazu ja sagen muss, das ist im Auftrag des französischen Präsidenten geschrieben worden. Also es war sozusagen auch Teil eines politischen Prozesses in Frankreich. Und es ist auch noch nicht ausgemacht, ob es tatsächlich dazu führt, dass eben aus den ethnologischen Sammlungen Sachen zurückgegeben werden, neue Kooperationsformen gefunden werden und so weiter. Also das, da ist schon konkret sind Sammlungen durchgegangen worden. Das wird auch benannt, wo, wie. Die Argumentation wird verdreht, ob das jetzt umgesetzt wird, ob der politische Wille anzutreffen ist in Frankreich zum Beispiel, muss man beobachten. Das wird sich jetzt so eigentlich in den, also das fängt jetzt an, dass jetzt auch danach gefragt wird, ja, was passiert denn jetzt? Aber es war überraschend, dass die Umkehrung der Argumentation auf der, zumindest auf der französischen nationalstaatlichen Ebene so stark gemacht wurde. Jetzt ist die Frage, wie schwappt das über? Wie wird das in anderen europäischen Ländern aufgenommen? Was diskutieren die Niederlande? Was sind die, was passiert in Deutschland? Und das eine sind, glaube ich, sozusagen die Fachdiskurse, die in den ethnologischen Sammlungen passieren, die sich auch austauschen über ihre eigenen Konferenzen. Und das andere ist auch nochmal die Debatten in den einzelnen politischen Arenen. Also da sind ja auch im Bundestag gibt es Debatten dazu und so weiter. Es ist schwierig zu sagen, also ich denke, es wird nicht so einen großen Umwälzungscharakter haben. Weil natürlich damit eine Umverteilungspolitik einhergeht. Und eigentlich, also wenn man ja auch mit Leuten auf dem Kontinent spricht, was die sagen, was bei deren in den Museen ist, das ist wenig. Also die Frage, wer hat denn die Kapazität eigentlich, die Rückgabeforderungen zu stellen? Das ist ja auch ein Ungleichgewicht. Wie wird sich das verändern? Ich denke, wir werden eine Verlangsamung sehen, weil was mir in der ganzen Debatte ja noch fehlt, ist eigentlich eine Verabredung auf europäischer Ebene, dass die europäischen Nationalstaaten eine Art Manifest oder so formulieren, indem sie sich, also dass sie sich dazu positionieren, dass der europäische Kolonialismus ein Unrechtssystem war. Das haben wir de facto bis heute nicht. Deswegen haben wir auch die ganzen Debatten darum, was war falsch, was war richtig, was war Unrecht, was war kein Unrecht. Das ist das eine dazu. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, den Prozess zu beobachten, und gleichzeitig ist es auch wichtig, das ist das, was ich in Berlin sehe, dass die zivilgesellschaftliche und die lokale Ebene unglaublich wichtig ist. Druck zu erzeugen, Forderungen zu stellen und so weiter. Das eine ist, was sozusagen auf den staatlichen Ebenen verabredet wird und natürlich auch sowas wie Orientierung gibt. Aber es kann auch auf lokaler Ebene, können ganz neue Bündnisse entstehen.
Eckpunktepapier hat er noch,
Genau, also das ist halt, da hat die Stadt Erfurt in Person des Kulturdezernenten gesagt, okay, wir fühlen uns dem verpflichtet.
Genau, weil das...
Würdest du sagen, das ist sozusagen ein guter Ausgangspunkt?
Nein.
Okay.
Nein, also dieses Eckpunktepapier geht da ein Stück weit bei den Forderungen, die Savoy und Felvin Sarr aufgeschrieben haben, geht es ein Stück weit zurück und setzt vor allen Dingen stärker auf die Provenienz, dass man gucken muss und eigentlich durch diese Erforschung, wo kommt eigentlich was her, diesen ganzen Prozess verlangsamt, ohne nochmal in die Frage zu kommen, wie können denn Rückgabeforderungen eigentlich gestaltet werden und so weiter. Deswegen ist das Eckpunktepapier, also es ist ja dann auch relativ schnell formuliert worden und verabschiedet worden und eigentlich sozusagen die Radikalität, mit der das Papier von Felvin Saar und Benedikt Savoy formuliert wurde, ein Stück weit relativiert. Das wäre das. Ansonsten gibt es noch die zweite Frage. Dann war nämlich da noch die Frage zum Verhältnis von Kolonialismus und Rassismus. Also ich würde mich da auch, ich denke, es ist wichtig, das zum einen zu historisieren und zum anderen auch zu verstehen, dass Kolonialismus als Form, es war nicht der eine Kolonialismus. Also wir haben verschiedenste Variationen in historischen Phasen. Wir müssen auch eigentlich über siedlerkoloniale Verhältnisse reden. Das ist nochmal was ganz anderes, dann der Kontext in Europa in den verschiedenen Kontexten. Deswegen ist Kolonialismus als solches in der Form auch unglaublich flexibel. Und deswegen ist es wichtig, das zu historisieren, wer wann wo wie ankam und was das für gesellschaftliche Effekte erzeugt hat. Weil was ich schon auch beobachte, ist, dass wir nämlich eigentlich von einer Phänomenologie, wie Menschen aussehen, dass, also ich kenne die ganzen Debatten um den People-of-Color-Begriff, inwiefern der eigentlich in Deutschland relevant ist und zu anderen. Es ist unglaublich unterschiedlich. In den Niederlanden funktioniert das anders. In UK ist der Begriff von Blackness ein anderer, wie er in Deutschland und so weiter. Also das sind Begriffe, die unterschiedlich politisch gewendet werden. Und das andere ist auch, die Frage ist, was ist denn eigentlich die europäische Gründungsgeschichte? Also es gibt diese Arbeit von Martin Duval zu Black Athena, inwiefern eigentlich auch diese europäische Gründungsgeschichte schon mit Weißsein einhergeht, weil nämlich die Referenzen auch zum afroasiatischen Raum in der antiken Forschung sehr früh vernachlässigt worden sind. Also da ist gerade dieses Buch, was es in der Geschichtsinterpretation für die Vorstellung der europäischen Demokratie, hat er da mit dem Buch Black Athena nochmal sehr stark aufgemacht. Und das müsste man im Verhältnis sehen. Deswegen sind diese historischen und historisierenden Arbeiten, aber auch geografisch nochmal zu gucken, meines Erachtens sehr viel sinnvoller.
Ich habe eigentlich zwei Fragen. Das eine ist nochmal zur Südsee-Sammlung. Ich war bei dem Gespräch auch dabei. Und meine Wahrnehmung, also diese Südsee-Sammlung ist sozusagen zufällig im Volkskundemuseum gelandet, weil die in die Stadt verkauft wurde damals und irgendein Museum musste die aufnehmen. Und das Volkskundemuseum ist dafür sozusagen eigentlich nicht geeignet, würde ich sagen. Und als sie dann vor 2005 die damals Verantwortlichen sozusagen diese Südsee-Sammlung, die irgendwo auch nicht ordentlich sozusagen gesichert war, überhaupt wieder entdeckt haben, restauriert haben und in einer, sagen wir, Ausstellung mit der Kunsthalle, wo es um diesen künstlerischen Blick auch ging, gezeigt haben. Da haben sie sich dann Expertise vom Grassi-Museum in Leipzig geholt, von einer Ethnologin, die sich sozusagen mit der Südsee auskennt. Und da sieht man schon das ganze Problem. Die hat man gesehen, denke ich, ich bin keine Expertin, ich bin aus der Zeitgeschichte und mein Schwerpunkt ist Nationalsozialismus, aber ich habe mir das also auch mit wahrgenommen, habe festgestellt, wie wenig sozusagen, dass es sicher kritisch jetzt nochmal angeguckt werden müsste, aber dass da jetzt in so einer Stadtverwaltung, in so einer Kulturdirektion und in dieser Museumslandschaft hier in Erfurt nicht die Expertise vorhanden ist. Und deswegen eigentlich deswegen unterstütze ich quasi auch jede Forschung, die da nochmal neu ansetzt. Meine Frage wäre also, welche Erfahrungen gibt es da vielleicht aus den anderen Museen? Sie haben gesagt, es passiert eher sogar in kleineren Museen oder in ethnologischen Museen, diese Sammlung sich anzuschauen. Also es wäre jetzt zum Beispiel auch für die Südsee-Sammlung ganz konkret die Frage, an wen soll man überhaupt zurückgeben? Es gibt keine Beziehung dorthin. Man müsste das alles irgendwie als Stadt aufbauen. Es gibt keine Forderung meines Wissens, diese Dinge zurückzugeben. Also was passiert mit den Dingen, aber das sind rituelle Gegenstände, wo ich auch sagen würde, die sind aus dem Kontext genommen worden und es kann eigentlich sein, ja, dass die einfach da im Depot schlummern. Also wie kann man damit umgehen? Welche Erfahrungen gibt es, wenn es weder nicht das ausreichende Wissen gibt? Gut, dann kann man versuchen zu forschen, nicht die Beziehung, das vielleicht überhaupt so ein Rückgabeprozess anzufangen? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage wäre nochmal zu dieser Decolonize München, Decolonize Erfurt. Das ist ja so ein Prozess, der jetzt sehr stark auf dieser symbolischen Ebene, auf dieser Bewusstseinsebene, Straßennamen, Geschäftenamen und so weiter, also ganz stark über diese Namensfragen oder Denkmale und so weiter ansetzt. Wie ist es verbunden mit anderen Fragen, die sozusagen aus dieser Kolonialgeschichte kommen, wie global, also Wirtschafts, Ausbeutung durch globales Wirtschaften, also die Handelsketten, die Produktionsketten, wo sozusagen heute Ausbeutung stattfindet, indem wir eben die billige Kleidung hier kaufen, die irgendwo unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Also diese realen, oder nicht real, ja doch, diese Kontinuitäten von Ausbeutung unter rassistischem oder kolonialem im Kontext des kolonialen Erbes. Meine Frage wäre jetzt, wie kriegt man eine Stadt sozusagen entkolonisiert? Kann man sagen, okay, wir kämpfen jetzt um diese Namen, um diese Ebene, oder wir müssen da auch andere Aspekte mit einbeziehen? Reicht das vielleicht so?
Ja, danke für die zwei Fragen. Gerade mit der letzten Frage, das ist so eine ganz wichtige Frage und ist auch, was ich beobachte, ein Stück weit ein paar Bauchschmerzen. Also weil die grundsätzliche Frage ist, was meinen wir mit Dekolonisierung? Wir haben damals bei der Decolonize the City-Konferenz ein Zitat mitgebracht. Das war ein syrisch-kanadischer Aktivist aus Toronto, der meinte, es geht darum, die Verhältnisse zwischen Staat, Land und Menschen grundlegend zu verändern. Also nicht nur so Straßennamen umzubeändern, sondern auch die Frage von Besitzverhältnissen und so weiter grundsätzlich in Frage zu stellen. Was ich aber auch beobachte, dass wir jetzt gerade in den letzten Jahren ganz viel Dekolonisierung hier und nicht nur so auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, also es gab letztes Jahr das Internationale Literaturfestival Berlin, die haben das sehr stark vereinnahmt und haben das auch sehr stark entpolitisiert. Und das ist, glaube ich, wo man jetzt aufpassen muss, dass man auf der Symbolebene nicht hängen bleibt, sondern das mit den größeren Fragen verbindet. Gleichzeitig, ich weiß, dass ich in Berlin auf einem Podium gesessen habe und dann war so ein bisschen, ja, warum reden wir hier über Straßennamen? Es gibt doch viel wichtigere Probleme. Ich muss denken, aber eines der Probleme ist, dass ich immer noch darüber reden muss, dass es zum Beispiel eine Straße namens Lüderitz, also dass wir diese Debatte überhaupt führen. Also warum ist das nicht ganz einfach zu sagen, es werden keine Straßen nach Menschen benannt, die Gewalt ausgeübt haben? Es ist eigentlich auch in den Straßengesetzen angelegt. Es gibt ganz einfache Argumente zu sagen, brauchen wir nicht, können wir umbenennen, fertig. Dann könnten wir uns auch noch mal weiter bewegen. Aber interessant ist, dass es eine unglaubliche Resistenz gibt, das zu problematisieren, da überhaupt ein Problem zu sehen und so weiter. Das wiederum ist ein Hinweis darauf, was sozusagen uns alle in Europa betrifft. Diese Unbewusstheit gegenüber der kolonialen Gewalt, also auch so wenig über die Geschichte zu wissen. Also eines meiner Lieblingsfragen in den Seminaren ist so, was ist bekannt über den deutschen Kolonialismus? Das ist wenig. Oder überhaupt die Geschichte der Versklavung ist im europäischen Schulunterricht nur so eine Nebennote. Das heißt, dass wir als Gesellschaft uns mit diesen Fragen, die unglaublich unbequem sind, ja kaum befassen. Also es passiert viel auf individueller Ebene. Aber wenn wir uns dazu bekennen würden, das war ein Unrechtssystem, dann müssen wir uns die Frage stellen, was wissen wir? Und dann kommen wir auch zu den Fragen, was hat das mit derzeitigen Ausbeutungsverhältnissen zu tun? Und dann geht es natürlich auch echt um Interessenskonflikte, weil dann müssten wir auch hier in Europa entweder uns überlegen, dass wir die Grenzen öffnen oder überhaupt was abgeben, weil viel Reichtum einfach in Europa oder in den westlichen Ländern akkumuliert wird. Und da sind schon auch die dekolonialen Theorien und vor allen Dingen, wenn die sozusagen aus der Perspektive der ehemals Kolonisierten formuliert werden, dann geht es auch schon um die Frage, in welchen Verhältnissen leben wir auch global. Also dann können wir jetzt nochmal so mit Blick in die nächsten Jahre zum Klimawandel, also wenn sich die indigenen Kämpfe anschauen, gerade in den USA, also ich habe jetzt gerade erfahren, dass die ganzen Proteste, die ja um Pipelines gehen, und es sind vor allen Dingen indigene Bewegungen, die werden gerade kriminalisiert, weil sozusagen die territorialen Ansprüche, Souveränitätsansprüche an bestimmte Gebiete werden durchkreuzt, da werden die Ölkanäle durchgezogen und der Protest dagegen wird kriminalisiert. Und da sieht man dann den Zusammenhang auch, inwiefern kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse mit dem Verständnis, wer wir sind, wem was wie gehört, zusammenhängen. Das wäre die eine. Die andere zu der Expertise, ja, sagen wir so, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es eine Bewegung von Stadtmuseen gibt. Also dieses Beispiel von dem Stadtmuseum im Bezirk Treptow-Köpenick, die explizit sich auf eine Kooperation mit einer schwarzen Organisation gelassen hat und gesagt hat, wir wissen hier gerade nicht weiter. Was würdet ihr mit unserer Sammlung machen? Was soll denn da eigentlich rein? Aus dem Prozess heraus die Ausstellung entstanden ist. Und also ich glaube, dass diese Positionspapiere, die können ein Anhaltspunkt sein, aber deswegen glaube ich, es kann lokal ganz viel passieren, wenn in den bestimmten Institutionen offene Leute sind, die sagen, okay, wir müssen uns mit was befassen, was hier unangenehm ist, wir wissen es noch nicht genau wie, aber wir lassen uns darauf ein, auf den Prozess, uns damit auseinanderzusetzen. Weil die Südseesammlung ist nicht einfach so hier angekommen. Das ist ja eine größere Geschichte. Das ist ja auch eine Verflechtungsgeschichte. Und es ist ja auch interessant, auch die Frage aufzuwerfen, warum ist die Expertise eigentlich nur in den ethnologischen Sammlungen? Warum müssen das eigentlich nur die Museumsleute wissen? Warum gibt es nicht möglicherweise andere neue Konstellationen? Und da, glaube ich, kann auf der lokalen Ebene auch mal experimentiert werden und darüber neu nachgedacht werden. Aber die Formate gibt es noch nicht. Also ich kenne einzelne Beispiele, das sind so eher Experimente. Und ich hoffe, es wird ganz viele geben, weil jede Stadt ist anders, mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen lokalen Bevölkerung und Zusammensetzung und daraus was zu generieren.
Ja, ich würde sagen, wenn es jetzt keine dringlichen Fragen gibt, wir hatten einen wunderbaren Vortrag und auch eine sehr spannende Diskussion, dass wir für heute vielleicht schließen. Nur noch mal ganz kurz zum Selbstverständnis von Decolonize Erfurt. Ich glaube, für uns ist es schon zentral eben, wie du das auch genannt hast, diese symbolische Ebene und die materielle, ökonomische nicht gegeneinander auszuspielen, sondern beides zusammen zu thematisieren. Genau das machen die lateinamerikanischen dekolonialen Ansätze. Deswegen haben wir uns auch nach denen benannt. Das haben wir auch in der Ausstellung Kolonialismus in Erfurt 1503 bis heute in mehreren Plakaten gemacht. Wir reden über die Fugger, womit der deutsche Kolonialismus beginnt, deutsche Handels- und auch Versklavungsprojekte in Südamerika. Wir reden über die Firma Lucius, die hier in diesem Haus saß, am kolonialen Kapitalismus maßgeblich beteiligt war als Baumwollhändler und eine Firma, die eine eigene Plantage in Deutsch-Ostafrika besaß. Wir reden über Entwicklungspolitik, wir reden über Kolonialität der Smartphones, wo genau diese globalen Produktionsketten, neokolonialen Produktionsketten reinspielen. Und deswegen ist, glaube ich, auch der zentrale Punkt, und damit würde ich zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, die großen Vermächtnisse, Erblasten des Kolonialismus. Es ist eben der Rassismus auf der einen Seite, aber es ist vor allem auch die globale Ungleichheit auf der anderen und vor allem auch dieser Zusammenhang zwischen Rassismus, dass viele Menschen heute sich eben die globale Ungleichheit und die ganzen Probleme, die sie erzeugt, wie Krieg, Vertreibung, Elend, Hunger, in Form von Rassismus vorstellen. Und deswegen ist es völlig klar, eine dekoloniale Perspektive ist in ihrer Radikalität natürlich eine globale Umverteilungsperspektive, weil es darum gehen muss, dass Reichtum vom Norden in den Süden transferiert wird und nichts anderes. Und ich glaube aber eben, das kann durchaus mit einem Bewusstseinsprozess, was Straßennamen, was Symboliken betrifft, zusammengehen, beziehungsweise es muss zusammengehen.
Das waren Vortrag und Antworten von Dr. Noah H. von der TU Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien, zum Thema kolonialer Rassismus, die Produktion und Aneignung der anderen in den Städten Europas. Ihr habt einen Mitschnitt gehört von einer Veranstaltung, die am 10. Juli 2019 in Erfurt stattgefunden hat und von der Gruppe Decolonize Erfurt organisiert wurde.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.